Polylemma gibt's auch.
Und was?
Polylemma.
Hast du mehrere Dilemmas in einem?
Mehr als zwei Möglichkeiten gewählt werden kann.
Ach, das Dilemma ist wirklich darauf. Ja, stimmt. Das ist ja wirklich. Es ist
auch ein
tatsächlich Dilemma? Genau das, was du gesagt hast. Ich würde sagen, ach, ein Dilemma ist tatsächlich, wenn beide Möglichkeiten nicht so geil sind. Also Moment mal.
Auch Zwickmühle, ne?
Ah. Gibt's auch eine Multimühle?
Eine Polymühle?
Polymühle?
Nee.
Eine Zwackmühle.
Nee, was wäre denn, mehr als Zwicken? Kneifen?
Kneifmühle?
Eine Kneifmühle.
Häusliche Gewaltmühle? Oh.
Herzlich willkommen bei 10-2-4. Ich bin Johannes und vor mir sitzt Dave.
Ich sitze neben dir eher, oder? Hallo.
Das ist schon so gerade da vorne. Also ich sehe dich.
Achso, je nachdem, wie du dich drehst. Ne?
Meine Knie zeigen auf dich.
Ja.
Und auf meine Knie zeigen nicht Paul.
Jo.
Ich wollte einfach so spontan mitgehen jetzt.
Ja, aber auf meine Knie zeigen nicht Paul ist nicht meine Knie, also grammatikalisch nicht akzeptabel.
Das ist in den heutigen Zeiten, das Johannes, ist immer das Gleiche.
Nur mal um gleich zum Anfang klarzustellen, dass deine sprachlichen Qualitäten heute sehr zu wünschen übrig lassen.
Das ist Johannes Grammatik-Polylemma.
Er kann es einfach auf mehrfachen Ebenen nicht. Jeder Satz hatte irgendwie 10 verschiedene Variationen vor sich und alle sind falsch. Und es ist die Frage, bei welchem falschen grammatikalischen Zusammensetzung, es geht direkt weiter.
Paul, erzähl mir was über Sprachstörung. Oh, Paul ist aus.
Ich war kurz aus, kann es sein?
Anscheinend.
Nice.
Okay.
Ich erzähle nichts über Sprachstörungen. Ich wollte eigentlich bloß vielleicht so ein bisschen hintenrum Johannes dissen.
War jetzt Meta, du hast es gegoogelt, habe ich es gesehen.
Hm. Genau, das ist jetzt in den Zeiten des Postfaktischem. Habt ihr von dem Begriff schon gehört?
Ja, habe ich.
Postfaktism.
Ja.
Ja? Haben wir uns überlegt, wir wollen da nicht mitgehen. Wir wollen jetzt
Politik.
Wir wollen jetzt ein Zeichen setzen, ja, und wollen die Welt verändern.
Mhm.
Schritt 1, wir streiten uns nicht mehr, hat direkt irgendwie nach dem Intro nicht mehr funktioniert. Schritt 2, Paul macht jetzt parallel zur Sendung innerhalb quasi interaktiv mit Hilfe des Internets Fact-Checking. Richtig, Paul?
Prototypisch. Also wenn es hier komplett an die Hose geht, dann no hate.
Wir sind jetzt schon so abgelenkt von dem Display, auf dem sich was bewegt.
Ja, ich muss mich konzentrieren auf jeden Fall.
Genau. Man ist immer so im Vorlesemodus. So, postfaktisch. Mhm. Im politischen Zeitalter.
Wusstest du, dass es auf der Insel Usedom
bist du behindert, Alter? Hör doch mal auf damit. Das gibt's ja wohl nicht.
Ja, es ist nicht so einfach manchmal.
Ja, okay, ich gucke jetzt nicht mehr hin.
Wir haben im Vorgespräch uns darauf geeinigt, dass wir zwei Themen haben, die wir mit gleichwertiger Beachtung besprechen wollen und können und müssen.
Müssen.
Nämlich
müssen.
Zum einen die Einigung zwischen der GEMA und YouTube.
Ja.
Und Trump.
Trump.
Ja, also für mich auf einer Stufe von der Wichtigkeit her.
Das ist ein Ereignis. Es ist wirklich ein Ereignis. Die Frage ist, ist es für die deutsche Kultur schlimmer, dass Trump gewonnen hat oder dass oder besser, dass YouTube und die GEMA sich geeinigt haben? Also wirkt sich's wieder auf? Ist YouTube, es quasi also, der Moment, wo die deutsche Gesellschaft sich wieder so auswiegt? Weißt
ne, das Ding ist ja, bei Trump hat man halt die Langzeitwirkung halt, kann man halt noch nicht vorhersehen. Aber bei YouTube GEMA ist halt direkt irgendwie ein Benefit da.
Das stimmt.
Aber okay, da habe ich schon eine Frage zu.
Bitte.
Was ist denn der direkte Benefit für dich, Dave? Also der wahrgenommene für dich jetzt, nicht allgemein, dass du jetzt sagst, die Leute können
der, für mich der wahrgenommene Benefit ist, dass ich meinen YouTube-Unblocker-Plugin aus dem Browser deinstallieren kann.
Ganz genau, ich habe nicht mit mich in Vorbereitung, habe ich mich so ein bisschen belesen und habe so Artikel gesucht, wo darauf hingewiesen wird, was am Umfang der YouTube-Videos denn jetzt wieder mehr für uns zur Verfügbarkeit ist als vorher.
Okay.
Und die Top-Kommentare waren immer so, warum nutzt du nicht einen Proxy? Oder hast du nicht irgendwie, kann man doch auch anders umgehen und so. Also ich glaube, die Leute, die scharf sind auf YouTube-Videos, für die ändert sich auch einfach gar nichts, oder nicht?
Ich glaube, beziehungsweise noch anders, ich glaube, dass wir so lange abstinent waren, das ist so ein bisschen wirklich wie die Wiedervereinigung. Das ist jetzt quasi, wir sind jetzt als die Deutsche Demokratische Republik quasi der BRD wieder beigetreten so. Und im ersten Moment war so, yay, und im nächsten Moment so, ja, es hat sich ja nichts geändert. Wobei, das war bei der DDR und bei der BRD nicht so. Da zerfällt das
unglaublich mal schlechte Metapher.
Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, wir sind schon so lange von Musikvideos bei YouTube getrennt, dass mir richtig aufgefallen ist, dass ich dann so, wow, geil, jetzt kann ich wieder Musikvideos drauf machen und mich so vor YouTube gesetzt hatte und nicht fähig war,
ja,
zu artikulieren, welches Musikvideo ich jetzt sehen will, weil ich mich von Musikvideos schon so getrennt habe. Musikvideos sind nur noch so Promo-Dinger, die ich mir anschaue, weil sie halt Künstlern, weil sie in Deutschland funktionieren, aber es gibt nicht mehr so diesen Drang des Konsums eines Musikvideos.
Aber es ist ja auch nicht nur so direkt Musikvideos, das sind ja auch einfach irgendwie nur, keine Ahnung, jemand hat einen Song hochgeladen und ein Bild dazu, einfach,
dass der Song auf Musik im Allgemeinen im
Grunde. Ja, genau. Und da ist es ja schon cool, dass die halt irgendwie nicht mehr geblockt sind. Irgendwie direkt Musikvideos ist mir gleich so, also das Konzept Musikvideo an sich.
Ja.
Das ist für mich halt auch irgendwie gegessen. Das heißt, die sind wirklich cool. Ich hatte noch einen anderen Punkt, wo ich damit hin wollte. Richtig.
Das ist krass.
Das ist krass. Nein. Und vor allem aber auch, wow, jetzt wird's aber langsam hart. Mhm. Vor allem aber auch Content, der halt von Musik lebt, die bisher geblockt war. Also jetzt irgendwie nicht ein Video von dem Song oder ein Musikvideo, sondern Content, in dem der und der Song benutzt wurde, ist jetzt auch nicht mehr geblockt. Und im Prinzip ist es für mich einfach nur ein Schritt in die richtige Richtung. So, mich direkt betrifft's nicht. Ich kann mein Plugin deinstallieren, yay, super. Mhm. Aber halt kulturell, finde ich, ist das schon was wert. Mhm.
Aber ich habe vielleicht noch mal eine andere Frage, und zwar, Johannes, du weißt das doch bestimmt wieder, hoffe ich jetzt mal. Was ist denn eigentlich der Sinn hinter der GEMA und dieser YouTube-Sperre gewesen? Weil, sofern ich es richtig verstanden habe, gibt es zum Beispiel auch Musikvideos deutscher Künstler, die man auf YouTube nicht sehen konnte. Das heißt, es kann ja nicht bloß was mit Rechten von internationalen Künstlern zu tun haben oder so, sondern es muss ja was mit weiß ich nicht, mit dem Vertrieb, also oder mit den Labels zu tun haben, oder?
Ich glaube, es geht, also die GEMA ist ja die Verwertungsgesellschaft für Musik und Autoren oder so wahrscheinlich, Musikschaffende und Autoren, für musikalische Aufführung und mechanische Vervielfältigungsrechte, ja, siehst du mal. Und im Grunde ist das Konzept das wie folgt: Du wirst als Rechteinhaber, also als Urheber und also Songschreiber und als Autor eines Songs, das ist auch häufig getrennt, also es gibt dann ab und zu, ich glaube, dass du einzeln abgerechnet wirst für den Text quasi und für die Musik, was so aus dieser Schlagerrichtung kommt. Die GEMA ist halt so ein typisches, stell dir die Musikindustrie in den 60er Jahren vor. Mhm. So. Ein Künstler macht einen Song, der wird irgendwie geschrieben von seinem Produzenten, der Künstler singt ihn ein und der andere Autor schreibt den Text dazu. Und die Künstler schmeißen alle Geld zusammen, dadurch wird diese Gesellschaft gegründet und Die, und bei der sind so ziemlich, sind 100%, vielleicht 90% aller Künstler drin, die bei einem Label sind, im Grunde. Und jetzt funktioniert es da folgendermaßen: Wenn du als Party, also als Disco quasi Songs spielen willst, oder wenn du als Radio Songs spielen willst, dann zahlst du GEMA nach einem Vertrag, den du mit der GEMA ausmachst. Und am Schluss wird dann das Geld, das die GEMA einnimmt, unter den Künstlern verteilt. So die grundsätzliche Idee der GEMA. Und die GEMA wollte halt nicht akzeptieren, dass YouTube quasi nicht in den in das Spektrum eines Radiocenters oder in eine Plattform, als Spektrum der Plattform eingeht, die quasi GEMA nicht bezahlt. Und wenn du dir sowas wie MTV hat Musikvideos gezeigt, ich bin mit, ich glaube, so auch so diese deutschen Krebsgeschwüre von Musikplattformen wie MyVideo und sowas, die haben alle irgendwelche Deals mit der GEMA. Ich meine, wahrscheinlich auch sowas wie SoundCloud und sowas wird Deals mit der GEMA haben. Und die dürfen dann quasi auf ihren öffentlich zugänglichen Webseiten diese Musik spielen und zahlen dafür an die GEMA. Und YouTube hat sich geweigert, das zu machen. Und die GEMA hat quasi das nicht akzeptiert. Und man muss ganz, ich glaube, ich bin jetzt nicht so mega tief drin im Thema, aber man muss schon bedenken, dass die hinter der GEMA und hinter diesem Kampf der GEMA gegen YouTube jetzt nicht unbedingt Künstler und Labels standen. Nee. Also ein Label hat von der GEMA-Abrechnung meistens relativ wenig. Das heißt, die Labels waren sogar eher, hatten da nicht mehr so viel Bock drauf im heutigen Jahr. Und ich meine, gelesen zu haben, dass die GEMA die einzige Künstlerverwertungsgesellschaft ist, die mit YouTube einen Deal gemacht hat. Mhm. Alle anderen sind vorher eingeknickt, wenn man das so bezeichnen will. Also ist es eigentlich, glaube ich, schon vertretbar zu sagen, auch wenn die GEMA nervt halt, die GEMA nervt so mal jemanden wie uns.
Naja, klar.
Weil wir können jetzt nicht mal eben einen Song spielen, weil die GEMA sonst sagt, ihr müsst uns Geld geben. Und die GEMA nervt kleine Partyveranstalter, weil sie dann irgendwelche GEMA-Abrechnungen geben muss. Und das Konzept, wie die GEMA abrechnet, ist halt auch so ein uraltes Konzept, wo dann irgendwie zwischen ernster und Unterhaltungsmusik unterschieden wird. Und im Grunde wird irgendwie 60% der Inhalte, das Geld, das die GEMA einnimmt, geht wahrscheinlich an Dieter Bohlen oder so. Ja, weil der halt irgendwie so viele Nummer 1 Hits hat, dass das irgendwie dann bei ihnen dann schon als Pauschale ausgeschüttet wird. Hm. Und der kleine Künstler von der Straße verdient, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel von der GEMA.
Aber das meinte ich ja auch. Also mir ist schon bewusst, dass es über die höheren Instanzen geht, als den Künstler jetzt an sich.
Hm. Ja. Die GEMA wurde, ich habe es hier gerade gesehen und dann nochmal gefact-checkt, wurde nach Machtergreifung Adolf Hitlers gegründet.
Na endlich.
Danke, Hitler.
Im September 1933. So, jetzt ist meine Frage.
Ist es politisch korrekt, die GEMA zu fördern?
Richtig.
What the fuck?
Nein. Die GEMA hat, glaube ich
Also hat die GEMA Nazi-Wurzeln?
Bestimmt. Die sind auch wahrscheinlich immer noch an der Macht. Die verstecken sich alle da. Nach dem Zerfall sind die alle zur GEMA gegangen.
Die echten GEMA-Drahtzieher chillen in Argentinien.
Genau. Genau. Ach nee, keine Ahnung. Ich glaube, es ist schon ein ich glaube, so netzpolitisch ist es relativ spannend, dass diese Unternehmen sich irgendwie einigen konnten. Was jetzt genau die GEMA bekommt und was YouTube bezahlt, ist irgendwie nicht klar. Und wir als Konsumenten dürfen uns jetzt freuen. Und jetzt gibt's halt für uns in Deutschland auch diese Deals, die es in Amerika ja auch gibt. Du kannst in dein YouTube-Video, der Dave kann jetzt einen Song nehmen von Lady Gaga und kann den jetzt irgendwie online stellen und dazu im Video irgendwie winken oder so. Und wenn Lady Gaga und das Label von Lady Gaga das richtig eingestellt haben, dann wird erkennt YouTube, dass das ein Lady Gaga-Song ist. Und dann bekommt Lady Gaga die Werbeeinnahmen von dem Video, was du hochgeladen hast.
Richtig. Oder dein Account bekommt einen Copyright Strike.
Ja, gut. Gut, dass es den immer noch vorbelassen
kann. Genau. Also die als die Initiatoren der GEMA genannt werden, sind alles drei Komponisten.
Aber was?
Komponisten. Ein Franzose.
Oh, schwierig.
Einer aus Braunschweig und einer aus Garmisch-Partenkirchen.
Da waren die ganz groß. Das Lustigste ist aber, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, wir haben ja versucht, auch im Vorfeld uns zu überlegen, was sind denn jetzt die 5 Lieblingsvideos, die wir nach dieser Sperre endlich wieder, nach dem Aufheben dieser Sperre endlich wieder sehen können.
Ja.
Und wirklich ist uns kein eins eingefallen, ne?
Für mich wären es wahrscheinlich Deftones-Videos. So.
Deftones-Videos. Aber du bist ja auch sicher, dass du Deftones-Videos nicht gucken konntest vor einem halben Jahr und jetzt schon.
Na, also, doch. Aber jetzt theoretisch halt wäre ich halt nicht irgendwie, ne?
Ich muss halt ganz ehrlich sagen,
hätte ich halt nicht so ein Plugin installiert, dann könnte ich jetzt wieder Deftones-Videos gucken.
Mir sind leider bloß auf Beispiele YouTube eingefallen, die, wo es sich um einfach ziemlich alte Musikvideos handelt, die ich noch aus dem Fernsehen kenne vermutlich, dann irgendwann mal auf YouTube gesehen habe, dann irgendwann nicht mehr auf YouTube gucken konnte. Und jetzt gibt's die wieder. Aber ich bin auch bloß auf 2 gekommen, tatsächlich.
Das Ding ist, vor, lass es 10, 11 Jahre sein, war ich halt noch mit meiner ISDN-Leitung im Internet unterwegs. Dann eher wahrscheinlich 12 Jahre. Und hab mir halt Musikvideos runtergeladen, halt die neuesten Bizkit, Deftones, irgendwas Videos. Halt noch so auf IRC-Channeln und sowas, wo es die runterzuladen gibt. Das war alles so ein bisschen underground. Dann habe ich die halt gesammelt. So.
Wie der Underground Limp Bizkit Videomarkt.
Richtig. Ja, da, ne?
Und ich
kannte halt die Orte, wo es die Videos in der besten Qualität gab. So. Ja, und das ist halt alles jetzt irgendwie mit YouTube halt ein bisschen verloren gegangen, aber ist halt generell irgendwie dann schon die praktischere Entwicklung so.
Als ich Teenager war, saß ich, ich glaube, zusammengezählt einen Monat lang, wenn man so alle Sessions zusammenzählt, bestimmt einen Monat, 24 Stunden am Stück bei meinem besten Freund im Zimmer, und wir haben uns entweder Videokassetten oder dann später DVDs mit Videoclips von unseren Lieblingskünstlern angeschaut, oder auch so, der hatte dann auch so aufgenommene, so MTV Sushi aufgenommen und so.
Ja.
Und dann die Videoclips davon. Oh, guck mal, hier ist ein Static X Videoclip. Wow, ist ja crazy. Ja, und es war mal ein riesen Bestandteil meines Lebens, Musikvideos zu feiern.
Richtig.
Und das ist sowas von nicht mehr existent eigentlich.
Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja ein bisschen jünger bin, war es, also kenne ich es zum Anfang auch so, dass du halt mit deiner Festplatte von Kumpel zu Kumpel gerannt bist.
Richtig.
Und halt die Musikvideos eingesammelt hast, die du geil fandest, um die halt zu Hause angucken zu können.
Und Pornografie.
Okay, der Punkt.
Und das können sich die jungen Leute nicht vorstellen. Das schmiedet Freundschaften, ja? Wenn du diesen awkward Moment überlebst, wenn der andere so die Festplatte gibt von ihm, wo das ganze Gold drauf ist, und dann gibt's irgendwie der Filmeordner, Movies oder so.
Das Krasseste war bei uns immer, wenn wir LAN-Party gemacht haben und wir halt zu 6 oder zu 8 oder zu irgendwas,
und dann jeder hat
seine Freigaben gehabt, und da war er einfach tonnenweise Daten erhalten, Musik, Film, what the fuck, Spiele.
Und dann kommst du in den dunklen Gedankenwelt deiner Freunde, und du machst den Porno-Ordner auf. Und wenn du Glück hattest, hatte er viel, dann war nicht so ganz ein Muster zu erkennen. Aber wehe, du hast dann so ein Fable von ihm entdeckt.
Ja.
Und du siehst Tiere. Dann irgendwie, ja. Direkt Tierpornos. Wobei, das konnte man noch so ein bisschen verargumentieren als, ja, das ist crazy, so, das ist einfach nur so, weil ich hart bin.
Ja, das war eben auch dieser YouTube-Effekt, ne? Man hat halt das Video trotzdem erstmal gesammelt, um halt zu sagen, guck mal, ich habe auch das, so, weißt du?
Ja, genau.
YouTube-Party ist quasi ohne YouTube.
Ohne YouTube.
Shoutout
an LAN-Partys überhaupt.
Shoutout an LAN-Partys.
Die beste, die wir hatten, war unsere letzte. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt, also nicht im Podcast, aber so. Einer von unserer Truppe, so diese mehr oder weniger regelmäßig LAN-Party gemacht haben, ist weggezogen vom Dorf nach Bremen, also weit weg.
Musst du den erstmal mit Pornos ausstatten.
Sozusagen.
Was geht in Bremen?
So ein Paket fertig gemacht.
Und seine.
Hier, Bruder, für dich. Was weiß ich, ob die da oben Pornos haben?
Ohne Witz.
Seine Mutter war schon ausgezogen sozusagen, also das Haus stand so zu einem Dreiviertel leer.
Klamottentechnisch oder?
Mann.
Wow.
Mann.
Sorry. Das ist ein schwieriges Thema.
Klamottenmäßig, ja.
Ich glaube, wenn seine Mutter da nackt im Haus rumgerannt wäre, hätten wir da nicht LAN-Party gemacht, einfach um dem aus dem Weg zu gehen. So, das Haus stand schon so zum Dreiviertel leer. So zum Beispiel auch das sehr große Wohnzimmer war schon komplett leer. Also haben wir uns dafür eine LAN-Party eingenistet für 2 Wochen.
Wow. Chillig. Wie viele Leute?
Zu 10 waren wir.
Das ist ein ordentlicher
Größenteil. Und dann nochmal zu 9. Das Wochenende zwischen den beiden Wochen haben wir Pause gemacht, weil man muss ja nicht übertreiben.
Das Wochenende habt ihr Pause gemacht, ja. Was auch geil ist, ne?
Ja. Ich glaube, es waren noch gerade Sommerferien, also es war alles irgendwie.
Ja. Hoffe ich für euch. Das ist nicht.
Und was da alles passiert ist, das ist ganz schön wunderbar. Ich muss irgendwie mal gucken, ob noch irgendjemand Videos hat, die wir da gedreht haben, irgendwie. Wie wir.
Aber lieber nicht, oder?
Nee, das war schon alles ganz lustig irgendwie. Wir haben auf dem Dachboden irgendwie ein paar alte Rechner gefunden und einen Baseballschläger, also haben wir die beiden Dinge kombiniert.
Den Cheater-Videos gemacht.
Genau. Cheater-Videos. Nein, wir haben einfach ganz stur einen von den Rechnern auf die Veranda gestellt und dann mit dem Baseballschläger kaputtgeschlagen, hat jeder ein bisschen mal.
Ich weiß nicht bloß, dass immer denn in dieser Zeit, in der man das gemacht hat, manchmal ist es ja dann doch, also ich glaube, das längste, wo ich bei war eine Woche. Aber wenn dann die Leute zusehends dann so zu verpickelten, ungewaschenen, ekligen, menschenähnlichen Wesen einfach werden, weil sie sich
das die ganze Zeit nach 5 Minuten
bloß von Cola und Pizza und Waffeln ernähren und so und nur noch, weiß ich nicht, einmal in 7 Tagen duschen gehen oder so. Und sich wilde Beschimpfungen an den Kopf schmeißen, weil, ja, Kriegsspiele.
Und die wundervolle Droge der Übermüdung. Da passieren auch die lustigsten Sachen. Ne? Na, was heißt aufgekratzt? Ja, vielleicht auch, aber so den Unsinn, den man dabei redet.
Ja, Mann.
Und dieses etwas losgelöste Gefühl so, wo man merkt irgendwie, okay, vor einer Stunde war ich noch müde, aber jetzt bin ich keine Ahnung wo und zocke hier aber Battlefield.
Ich weiß noch, dass wir die letzte LAN-Party gemacht haben, als dann so mein Freundeskreis auch schon über diesen Zirkel hinausging quasi. Und dann während dieser Woche, in der wir uns eingeschlossen haben, Besuch vorbeikam. Also einfach Leute vorbeikamen, die so meinten so, ey, wenn ihr da chillt zu 7 oder was, dann komme ich halt mal vorbei an einem Abend so, ne?
Fien.
Und immer dieser doch ein bisschen awkwarde Moment, wenn in diesen Zirkel dann jemand Außenstehendes dazugekommen
ist. Ja, richtig.
Und dich in deiner intimsten Art und Weise kennengelernt hat eigentlich.
Ja. Ja, alle haben sich schon so ein bisschen drauf eingestellt, es gibt irgendwie einen Rhythmus, es gibt eine Grundatmosphäre und dann kommen irgendwie, oder wenn eine Freundin von einem vorbeikommt, ist auch immer so, wow, okay.
Freundinnen.
Es seien, die haben Dinge mitgebracht. So. Zum Beispiel.
Fair enough. Also YouTube, um zurückzukommen, YouTube und Musikvideos.
Ich habe ja hier diese Fotostrecke gefunden von Musikvideos, die jetzt wieder frei verfügbar sind. Und ich habe gestaunt, weil nicht wirklich irgendwas dabei ist, was ich vermisst habe.
Das ist wichtig. Macklemore ist auch ganz wichtig.
Außer vielleicht Smells Like Teen Spirit von Nirvana.
Nice. Endlich können wir den Song wieder hören.
Endlich.
Endlich.
Rammstein. Nee, was? YouTube.
YouTube? With or Without You, ja.
Wie ich auch zuerst dachte, dass das Rammstein ist.
Ja, also, ja, auf jeden Fall. Auf
ähnlich
jeden Fall.
Martialischer Auftritt. Und das Video habe ich natürlich auch groß und stark vermisst.
Geil. Gangnam das war Style von GEMA geblockt.
Anscheinend, ja. Krass. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich es ungehindert gucken konnte auf YouTube.
Ja, auf jeden Fall.
Und damals schon beachtlich fand, wie schnell die Klickzahlen in die Höhe geschossen sind.
Ja. Ist das ein aktueller Screenshot da? Ich nehme es an, oder? 53 Millionen Views?
Vermutlich, es wird relativ aktuell sein.
Aber nee, 53 Millionen kann ja nicht sein. Die haben doch irgendwie, hat der nicht die Milliarde geknackt? Gibt's nicht schon? Also was ist die geheime YouTube-Killer? Was ist denn der YouTube-Videorekord? Das Video mit den meisten Views? Ist es nicht dann so auch 1 Milliarde schon? Sind wir da nicht schon irgendwie drüber?
Ich weiß nicht. 53.271.000. What the fuck?
So schnell kannst du tippen. Wenn wir auf das ist das Problem an Fact-Checking. Das ist so
ein bisschen mitlesen, ja, das muss flüssiger sein.
Das ist das Problem an unserer Zeit. Das kostet einfach Mühe. Man muss einfach, ich will nicht Top 10 Musikvideos sehen. Das bringt mir auch nichts.
Es ist gar
nicht. Es sind die Top 10 geklicktesten, entspann dich mal, und die stehen hier alle. Und Gangnam Style vom Psy ist auf Platz 1 mit 53 Millionen. Also nichts mit Milliarden.
Echt?
Freundchen.
Crazy. Ich dachte, dass wir schon die Milliarden
geknackt haben. Das ist aber auch so eine Sache. Werden so eine Sachen nicht auch manchmal denn nochmal neu hochgeladen? Oder kam wirklich Gangnam Style am 23.10.2012?
Keine Ahnung.
Ich glaube schon.
Bestimmt.
Ja, das macht Sinn.
Die ganzen Labels haben ja so ihre eigenen Channels. Ich glaube, das ist erst später gekommen dann, oder?
Auf Platz 2 der meistgesehensten YouTube-Videos Justin Bieber mit Baby. Auch völlig, nice. Völlig zu Recht, wie ich finde.
Absolut. Ich habe das Video zu Baby noch nie gesehen, glaube ich.
Auf Platz 4 Charlie Bit My Finger Again. Kennt ihr das Video?
Ja. Aber das ist außer das, also ist alles Musik. Krass.
Ja. Und zweimal Psy sogar.
Ja gut, aber ich glaube, dass YouTube ja schon eigentlich schon vor Spotify so der Nummer 1 Spot für alle Leute, die nicht in Deutschland waren, zu Musik konsumieren war.
Klar. Und ich meine, du hast es ja immer so ein bisschen, wenn sowas passiert, aber wenn du auf einer Homeparty bist und ein wesentlicher Anteil an Leuten ist schon gegangen und man sitzt so mit dem letzten Rest da, das Beste ist halt immer noch einen Laptop ranzukarren, YouTube aufzumachen und jeder darf sich halt ein Video wünschen und dann geht's halt ab und dann grölt man nostalgisch irgendeinen Scheiß mit so. Mhm. Also der Sinn von YouTube ist ja nicht mehr zu bestreiten auf jeden
das
Fall.
Das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr. Na gut, wir blicken auf die YouTube-Zukunft.
Ich staune halt auf jeden Fall, dass diese YouTube-Videos, die hier auch aufgezählt werden in dieser Liste von denen, die jetzt wieder verfügbar sind, voll viel aktuelle Sachen sind, weil ich das immer mit eher älteren Sachen in Verbindung gebracht habe.
Ja.
Und auch größtenteils Videos sind, wo ich mir sicher war, dass ich die schon mal gesehen hätte auf YouTube. Mhm. Also auch ohne irgendein Plugin oder Proxy oder so. Mhm.
Wahrscheinlich gibt es selbst beim GEMA-Blocken irgendeine Bürokratie, die das irgendwie zeitlich aufschiebt.
Das scheint ganz so, ne? Als ob es auch dann erst im Nachhinein geklärt werden würde.
Ja, ne, die eigentliche Klage ging ja um irgendwie so eine ausgewählte Anzahl von Videos. Das waren, glaube ich, irgendwie 900 Stück oder so.
Okay.
Und der Gag war, dass quasi YouTube im Laufe dieser Klage einfach beschlossen hat, alles, was so Musikvideo-esk oder Musik-esk sein könnte, wo die GEMA theoretisch irgendwie Zugriff haben könnte, einfach mal zu blocken. Und dann halt diesen PR-Coup vom Herrn hatte, einfach reinzuschreiben, das Video ist geblockt wegen der GEMA. Mhm. Also damit hast du ja eine Machtdemonstration von Google gehabt, die einfach den Leuten gesagt hat, die sind schuld, warum ihr das jetzt nicht schauen könnt.
Ja, das ist der Clever.
Und nicht wir sind schuld, weil wir ein fettes Riesenunternehmen sind, die keinen Bock haben, eine Gebühr zu bezahlen, sondern die sind schuld, weil die wollen, dass wir eine Gebühr bezahlen. Und das ist schon eine Spezialität, die bei einem kleinen Beispiel so ein bisschen zeigt, wie viel Macht eigentlich so ein Unternehmen dann halt auch wirklich hat. Und ich glaube, denen war auch wohl bewusst, dass GEMA jetzt nicht der beliebteste Verein ist. Ich glaube, wobei es auch daher kommt, dass die meisten Leute die GEMA auch mit der GEZ verwechseln.
Das kann gut sein. Das ist alles die gleiche Bagage. Egal.
Kann es sein, dass es eine zeitliche Diskrepanz gibt zwischen dem Release von einem Musikvideo? Also sagen wir mal, jetzt ein US-amerikanischer Künstler haut ein Video raus und lädt es auf YouTube hoch über seinen Verleger, wie auch immer. Dann, also gibt es dann die Diskrepanz zwischen dem Release dort und der Musik hier quasi? Und dass, wenn die Musik hier released ist, dass dann die GEMA einschreitet und sagt, okay, jetzt machen wir da einen Riegel vor oder so?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich kann mir schon vor, also ich weiß auch nicht, also du musst ja GEMA-Mitglied sein, um von der GEMA Geld zu bekommen. Ich glaube nicht, dass, keine Ahnung, Young Thug GEMA-Mitglied ist. Auch nicht über sein Label wahrscheinlich. Von daher gesehen, das ist auch wir müssten mal einen GEMA-Experten einladen, der uns das mal so erklärt.
Naja, aber ich meine, da wird ja Young Thug wird ja wahrscheinlich auch hier irgendwie seine Musik loswerden wollen.
Nee, der hat halt eine Labelvertretung hier. Ich weiß nicht, ob sie auf der Verwertungsebene dann auch abfackelt für ihn. Oder ob, also ganz pauschal, ob Kanye West Geld von der GEMA bekommt, ich bezweifle es.
Naja, aber vielleicht über drei Ecken. Also Kanye West wird ja wahrscheinlich nicht direkt mit seinem Label oder Verleger hierher gehen und sagen, kümmert euch mal darum, dass auch in Deutschland alle Dudes meine Mucke hören können, sondern da wird es eben irgendwelche Instanzen geben, die das vertreten machen.
Definitiv.
Und die sind dann eventuell aber in der Kooperation mit der GEMA.
Ja.
Und drücken dann halt irgendwie einen Teil an Kanye West ab und ja. er wird aber auf seine Rechnung, die er da irgendwie bekommt, dazu nicht zu stehen haben, der Schlüssel ist von der GEMA oder vielleicht steht sogar drauf, aber er wird sich halt sagen, mich interessiert bloß die drei Nullen oder so.
Ein bisschen witziger auf jeden Fall. Wie viel Geld hat die GEMA schon an Kanye West bezahlt?
Ja.
2,50 €.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht.
Außer der Bohlen hat den Song.
Jedenfalls habe ich gelesen, dass dieser ganze Streit zwischen YouTube und der GEMA schon seit 7 Jahren läuft. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich schon ganz cool, dass es doch endlich mal geklappt hat, oder nicht?
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine gute Sache. Und wie gesagt, ich finde, man sollte bei diesem einen Streit der GEMA auch ein bisschen Props geben. Das ist einfach so, das ist wie wenn Angela Merkel sich gegen Donald Trump auflehnt.
Nee.
Ist nicht?
Nee.
Ist nicht?
Nee.
Horst Seehofer gegen Donald Trump.
Die GEMA hat Das wäre gut.
Eigentlich eher Horst Seehofer gegen Obama.
Horst Seehofer hat sich bestimmt nicht gegen Trump ausgesprochen, oder?
Das weiß ich nicht. Die deutsche Politikerszene, wie die so, also ob es da wirklich jemanden gibt, der Donald Trump supportet oder sagt, dass das gut ist.
Bestimmt der Oettinger. Bestimmt der Oettinger.
Der Oettinger? Der Ötti?
Der Lappen.
Der ist ein Lappen.
Ich halte mich ja nicht so hart auf dem Laufenden mit News und sowas. Mhm. Worüber ich aber gestolpert bin, war ein Artikel, der die Konsequenzen berichtet hat von etwas, was ich vorher nicht wusste, und zwar, dass der Oettinger bei irgendeiner EU-Veranstaltung, irgendeinem Gipfel halt eine Rede gehalten hat.
Nee, es war eine Rede vor Unternehmern.
Vor Unternehmern, das ist ja noch besser. Und da halt Chinesen generell irgendwie als Schlitzaugen bezeichnet hat und sich
ja
und gesagt hat, dass es ohne die gesetzlich geregelte Frauenquote Frauen eh nicht möglich wäre, irgendwie Führungspositionen einzunehmen.
Hat Horst Seehofer gesagt.
Nee, Oettinger. Horst Seehofer auch, aber dabei ist er nicht aufgenommen worden.
Ja, Gott sei Dank. Und irgendwas hat er noch gesagt, jedenfalls ist Oettinger ein ganz schöner Spasti.
Ja gut, aber ich meine, so eine Leute gibt's halt, ne? Und Trump ist ja auch so jemand, der hat auch im Wahlkampf gesagt, dass alle Mexikaner Rapists sind und so. Und
ja,
trotzdem ist er jetzt fucking US-Präsident.
Ja.
Richtig, ja, dass solche Leute einfach mal Staaten vertreten können, wie der Oettinger uns in der EU zu digitalem Handel oder so.
Ja, die Oettinger-Geschichte ist nochmal ein bisschen komplexer, wie so oft. Der Oettinger war Ministerpräsident von Baden-Württemberg und ist dann irgendwann ausgeschieden. Und der ist so ein typisches Beispiel für diese Resteverwertung Europäisches Parlament. Das ist so die, da haben die Parteien gerne, schicken da ganz gerne ihre abgehalfterten, wirrredenden Politiker hin, die für die sie in der echten Politik keine Verwertung mehr haben, dann schieben sie zur EU. Das ist, zumindestens ist es ein großes Problem der EU. Und der Oettinger ist dann da aufgefahren und hat dann auch irgendwann diesen Kommissar für digitalen Wandel und Wirtschaft oder irgendwie sowas bekommen. Ist dann,
was halt gegensätzlich einfach nicht sein kann.
Ist dann irgendwie 1,5 Jahre lang auf Twitter und Facebook ausgelacht worden und durch so Kommentare wie ich lese immer noch Zeitung, ich kann das nicht auf dem Display gucken und er versteht nicht, warum die Printhaus-Chefs, die Verleger, die Verlagschefs nicht ihren Journalisten ein bisschen mehr klar machen, dass sie für die was hat jetzt hier die Bild bekommen? Diese, ihr wisst schon, was ich meine. Leistungsschutzrecht.
Ah, okay.
Dass sie nicht so ein bisschen mehr pro Leistungsschutzrecht schreiben sollen und so. Also es war so ein bisschen der hat so ein bisschen weirde Dinge getan. Jetzt ist er den Posten wieder los und wird jetzt gehandelt als Handelskommissar oder so. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, was ein Handelskommissar macht, ehrlich gesagt. Das ist nicht so klar für mich.
Ich auch nicht.
Irgendwas mit Handel wahrscheinlich.
Ich hoffe nur, dass es keine sehr wichtige Position ist.
Und ich glaube, im Zug dessen hat ein Journalist diese Aufnahmen, die er geheim gemacht hat, geleakt. Also es war quasi eine private Veranstaltung, auf der Oettinger Industrievertretern gesprochen hat. Und man muss zu seinem Verteidigung schon auch sagen, der hat da halt irgendwie so ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig den Vibe des Raums aufgenommen und hat da vor allem versucht, Witze zu machen. Also das war schon
Schlüsselwort so, versucht.
Genau, also es handelte sich um eine Veranstaltung des AGA-Unternehmensverbandes. Und er hat die Chinesen als Schlitzohren und Schlitzaugen bezeichnet, die schwarze Schuhcreme in den Haaren tragen.
Ja.
Was geht? Und er hat sich am 3. November offiziell entschuldigt.
Nachdem jetzt Trump Präsident geworden ist, wir haben noch nicht darüber geredet, aber ich muss es immer wieder so sagen. Ich glaube, er muss es auch immer wieder so erwähnen, damit es auch immer wieder klar ist, dass das wirklich passiert ist. Würde ich mich jetzt hüten davor zu sagen, Oettinger ist der next Trump? Ja? Also ich würde mich hüten davor zu sagen, Oettinger kann nicht wie Trump werden.
Ja, so habe ich es auch nicht gemeint. Nee. Aber ich meine, ich vergleiche es halt trotzdem von dieser, weißt du, Politiker sind halt auch Spastis und die stellen sich halt irgendwo hin und sagen halt inzwischendurch auch mal das, was ihnen auf der Seele liegt, warum auch immer. Und bei Trump ist es ja dann trotzdem irgendwie zu seinen Gunsten ausgefallen, so. Und ich finde immer, man merkt daran, Politiker in unserem Land, die vielleicht gerne das Gleiche sagen würden wie Trump in seinem Land, es aber nicht machen, die stellen sich jetzt hin und sagen halt, was wollt ihr denn? Die Demokratie hat gesiegt, ja, das Volk hat entschieden, niemand darf sich jetzt darüber aufregen. Und die Leute, die es halt scheiße finden, regen sich nach wie vor über...
Aber sagt es jemand? Nee.
Über was? Dass die Demokratie gesiegt hat?
Ja. Also sagt das ein Politiker?
Klar.
Wer denn?
Richtig viele, die von der AfD hat es gesagt, die Petri hat es gesagt, dann Seehofer selber hat es auch gesagt. Mhm. Und der Grünen, ich glaube, der Grünen-Chef hat es auch gesagt.
Ötzi mir.
Genau.
Ötzi. Mhm. Naja, aber ich würde dieser Aussage sogar recht geben. Also
natürlich prinzipiell schon. Aber was mich so ein bisschen stört, ist halt so diese Situation zwischen Politikern, die während des Wahlkampfes Trump übelst kritisiert haben, zu Recht meiner Meinung nach, und halt jetzt so ein bisschen kuschen und sagen so, naja, jetzt kann er ja quasi rüberkommen und uns ans Bein pinkeln, dann lenken wir mal jetzt so ein bisschen ein. Und die wahrscheinlich dafür sind, dass er jetzt an der Macht ist, die sagen es aber auch nicht so richtig, sondern sagen halt, die Demokratie hat gesiegt, so, weißt du?
Ja. Wir wissen ja, wie wenig wir Umfragen trauen dürfen, aber ich meine gehört zu haben, dass laut den letzten Umfragen, also irgendwie als Obama zur Wahl stand, haben, glaube ich, irgendwie fast 80% oder 90% der Deutschen gesagt, dass sie Obama wählen würden. Es ist auch eine überwältigende Mehrheit in Deutschland der Meinung gewesen, man sollte Clinton wählen. Aber da kommen wir gleich zu so einem interessanten Punkt, zum Metapunkt, bevor wir jetzt vielleicht irgendwie in Details gehen. Dieses absurde Phänomen, dass das in Deutschland so ein Thema ist und dass auch Leute in Deutschland sich darüber aufregen oder eine Meinung haben und sagen, oh Gott, die Amis sind so blöd oder um Gottes Willen und Hillary, also so ein bisschen so, woher das kommt, ja, also warum, also klar sind wir auch irgendwie abhängig, haben wir eine Abhängigkeit zu Amerika und wir haben auch, das haben wir irgendwie schon direkt nach der Wahl kurz darüber gesprochen, dass ich auch in mir so eine starke emotionale Verbindung mit diesem Land und diesem Volk irgendwie spüre und das natürlich dann mit dieser Verbindung zusammen auch irgendwie mich trifft oder ich irgendwie weird finde und sage, um Gottes Willen, das ist irgendwie nicht so geil, ja, so habe ich mir meine Amerika nicht gewünscht, aber woher das kommt, dass wir dann so übertrieben darauf abgehen.
Wir haben halt eine starke Bindung zur amerikanischen Kultur einfach, die teilen ja ihre Kultur weltweit, beziehungsweise ihre Kultur wird aufgegriffen und das ist bei uns halt einer der prominentesten Fälle einfach. Also natürlich angefangen bei der ganzen historischen Vorgeschichte.
Ja.
Und dann, dass halt Musik, Filme, Serien halt der Großteil aus Amerika kommt, hier Mode, synchronisiert Fashion, wird. Und
ganz Kultur. Genau.
Also genau.
Ich denke auch, dass der Einfluss, den wir darüber wahrnehmen, und das klingt halt so abgedroschen, wenn man sagt, dass auch wir in Hollywood leben, so, ja, aber dieses, ich meine, niemand von uns kennt sich aus mit französischem Film oder israelischem Film oder so, sondern wir kennen halt die Ami-Schauspieler und die Ami-Filme so, ne? Wir hören die Mucke von da, wir tragen die Klamotten von da, wir trinken vielleicht Cola von da, so, weißt du? Also das ist ja irgendwie alles wir sind ja schon super davon beeinflusst. Und dann denke ich, dass auch viel jetzt wieder so ausgemacht hat, weil du ja diese Bestürztheit, die übertriebene Bestürztheit danach so angesprochen hat, dass es halt auch so ein bisschen so ein Hype-Train auch wieder war, auf den viele aufgesprungen sind. Und das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, weil es halt Leute sind, oder teilweise Leute sind, bestimmt nicht alle, die sich nie dazu geäußert haben, wo ich dann bestimmt auch nicht nachvollziehen kann, ob sie informiert sind oder nicht. Ich vermute es fast nicht. Aber sich dann trotzdem auf Facebook mit einem Kommentar melden müssen darüber, wie scheiße es doch ist, dass Trump gewonnen hat. Wo ich so denke, so, weißt du was, ich verstehe dich und ich gebe dem Impuls auch recht, aber warum du so, ja? Also, damit du jetzt 19 Likes bekommst, so, oder was? Also.
Aber das ist ein spannendes Phänomen, weil der Wahlkampf war ja irgendwie, ich sag jetzt mal zu 100% digital. Ja, war da nicht, da gab es wahrscheinlich auch, also aber so, das war die überwältigende der Großteil des Wahlkampfes hat tatsächlich irgendwie jetzt mittlerweile in unseren digitalen Medien irgendwie stattgefunden und wir waren da alle mit drin, so, ja? Also jeden Tag irgendwie hat man irgendwie vorher sich halt irgendwie Conan oder Colbert oder John Oliver angeschaut und die haben dann witzige Dinge erzählt und jetzt auf einmal, was immer Trump und diese Wahlkampf ging ewig, ein Jahr ungefähr. Ich glaube, gerade wenn dann so wenn du so all deine Feeds anschaltest, auf denen Informationen du konsumierst und dann so über alle Kanäle quasi, also jetzt ist es wahrscheinlich immer noch auf jeder Online-Medien-Startseite, ist immer noch mindestens in den Top 3 ein Artikel zu Trump.
Ja.
Dass dann Leute so das Bedürfnis haben, und das ist dann genauso, ist dann auch so ein virales Ding, ja, dann gehst du rein und siehst, es haben nicht nur die üblichen Verdächtigen geschrieben, es ist scheiße, sondern es haben auch der ein oder andere Kumpel und Freund von dir geschrieben, es ist scheiße. Und dann kommst du so in so einen Modus, dass du dann auch das Gefühl hast, das ist so ein historischer Moment, ich will jetzt auch was sagen. Und ich glaube, der Reflex ist genauso undurchdacht und auch wahrscheinlich genauso wenig kritisierbar, wie wenn übrigens vor einem Jahr Rattat hat den Bataclan, ja, vor einem Jahr war das Attentat im Bataclan. Da haben wir auch, also das ist ja auch so ein Phänomen, was dann so passiert und sich um die Welt dreht oder in unserer westlichen Welt irgendwie explodiert und dann haben alle das Gefühl, sie müssen mal schreiben, oh ja. Fuck.
Ja.
So, oder online oder Rest in Peace, Tupac. Ja. Was bedeutet das für uns, dass jetzt Trump gewonnen hat? Müssen wir jetzt wirklich als 1024 als Letzte reinspringen und auch noch eine Meinung abgeben?
Ich weiß nicht. Also ich habe mir eine Meinung gebildet und die wird wahrscheinlich vielen nicht gefallen, weil ich inzwischen so ein bisschen an einem Punkt bin, wo ich sage, von dem, was ich so gehört habe und wie ich mir meine Meinung bilde, ist es eher so, dass ich sage, ich wäre auch beim Wahlsieg von Hillary Clinton sehr bestürzt gewesen, ehrlich gesagt. Also das war so ein bisschen die Wahl zwischen dem kleineren Übel vielleicht. Nicht, dass er das kleinere Übel ist, aber ich meine, weißt du, der hat so Ankündigungen gemacht, wie ich habe mir seine Antrittsrede da reingefahren, dass er erstmal offen für alle ist, also sich mit allen hinsetzen wird und reden wird, keinen Bock auf Konflikte hat, sondern auf gemeinsame Zusammenarbeit. Wenn er das ernst meint, wäre das ja schon erstmal gar nicht so verkehrt. Dann hat er dem TTIP so ein bisschen den Hahn zugedreht. Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so habe ich mich noch dafür auf die Straße gestellt. Deswegen wäre es jetzt scheiße zu sagen, das finde ich schlecht. Und ich weiß nicht. Also ich denke mir so ein bisschen so, wie eben manche Politiker denn eben doch recht haben. Das ist jetzt halt die Demokratie. Ja, ich glaube, dass der Aufschrei nur so groß war, weil die ganzen Leute und auch die US-Wahl wahrscheinlich so von den Medien schon wieder beeinflusst war,
100%ig,
dass die einfach nicht damit gerechnet haben, dass Hillary Clinton das nicht macht. Und dann ist es so passiert.
Das ist das Ding. Wenn ich mich mal so ein halbes Jahr ein bisschen länger zurückerinnere, da waren natürlich halt die üblichen Verdächtigen wie Fox und bla bla bla, aber auch MSNBC oder sowas, waren nicht anti-Trump. Die sind auf seinen Bullshit eingegangen, als wären es legitime politische Statement sozusagen. Und haben ihn halt als einen legitimen Kandidaten gehandelt. Und da ist dann alles ein bisschen losgetreten und dann jetzt in den letzten 2-3 Monaten vor Wahlkampf waren plötzlich so, ja, irgendwie ist der dann doch nicht so, ach, ist scheißegal. So. Also der Medieneinfluss bei diesem Wahlkampf, aber das ist ja nichts Neues in den USA, aber diesmal war es halt, also ich eigentlich sagen will, ist, wie er zu seinem Sieg gekommen ist, ist mega ekelhaft. Da rollen sich mir die Fußnägel. So, alles, was gesagt wurde, wie auf ihn eingegangen wurde, wie er den Sieg bekommen hat, ist absolut widerlich. Nur hat er sich während der ganzen Geschichte so, wie soll ich mal sagen, er hat sich bedeckt gehalten irgendwie. Also er hat immer Sachen gesagt, die er machen will irgendwie und hier und das und zusammen und great again, Big Lee, was auch immer. Mhm. Aber ich habe nie raushören können, was er wirklich vorhat.
So. Das sind zwei verschiedene Sachen, weil ich glaube nämlich, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als jemand gilt, der sich bedeckt hält. Ganz im Gegenteil. Ich glaube.
Ja, das meine ich ja, er hat sich bedeckt gehalten in dem, was seine tatsächlichen Absichten sind. Er hat halt irgendwie so die populistischen Sachen gesagt, die man sagen muss, um so einen Wahlkampf zu gewinnen.
Um den Wahlkampf zu gewinnen.
Ich will nicht sagen, dass er keine Ziele hat, aber ich habe keine klare Zielsetzung irgendwie gesehen. Und deswegen, auf dem Papier ist es halt scheiße, so einen Menschen, der solche Sachen sagt, da in so einer hohen Position zu haben. Aber ich habe andererseits halt auch keine Ahnung, was er vorhat und will halt mal sehen, was da jetzt passiert.
Also das denke ich auch. Ich denke, also wie gesagt, eine Sache ist halt, dass ich glaube ich eine große Sache der Mediendarstellung auch wieder ist, wie wir das jetzt wahrnehmen. Und dass es in meinen Augen immer jemand war, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, aber eben vorrangig bei so populistischen Äußerungen einfach, mit dem er die Wähler, die wahrscheinlich ihn eh geil finden, gelockt hat. Dann kommt dazu, dass ich denke, dass viele, was natürlich ekelhaft ist und was ich aber auch denke, in Deutschland durchaus möglich wäre, dass viele so Protestwahl gemacht haben, also dann so, keinen Bock auf die Clinton und so, was sie repräsentiert, will ich jetzt einfach mal denen. Und da kann man sich halt noch darüber streiten, dass es eben ein bisschen auch das Dilemma liegt bei dieser, und tatsächlich ein Dilemma bei dieser Zwei-Parteien-Regierung. Und ich denke auch, man muss jetzt erstmal abwarten und gucken, was der so macht. Weil die Sache ist, letztendlich hat er vielleicht irgendwo vielleicht doch ein paar vernünftige Ansichten, aber andererseits ist halt auch immer noch jemand, der rassistisch ist und der den Klimawandel leugnet. Mhm. Ja, also alles so Sachen, wo ich finde, das geht auf keine Kuhhaut irgendwie. Ja. Aber ich meine, was bleibt uns anderes übrig, als jetzt erstmal zu gucken, wie er sich verhält? Und also ich meine, solange er nicht jetzt irgendwie Anfang Januar anfängt, Menschenrechte zu verletzen, was soll man schon machen, großartig so, ne? Ja.
Also ich stimme nur bedingt zu.
Ich meine, ganz kurz eine Sache noch, um das zu ergänzen. Ja. Die Sache ist natürlich nur halbgar und auch ein bisschen problematisch zu sagen, wir müssen jetzt erstmal abwarten, weil damit legitimiert man so ein bisschen die Art und Weise, wie er halt zum Wahlsieger wurde und womit er zum Wahlsieger wurde. Und das ist, finde ich, nicht korrekt, weil, wie ich schon angesprochen habe, er hat halt öffentlich gesagt, dass Mexikaner alle Rapists sind, so, oder was weiß ich, Äußerungen ähnlicher Art und Weise. Und indem man jetzt das einfach so unkommentiert stehen lässt, also, oder das ist halt falsch, das jetzt unkommentiert stehen zu lassen.
Richtig. Ja. Aber das liegt doch daran, dass der Wahlkampfprozess als auch der politische Prozess in den USA halt einfach kaputt ist, kaputter als sonst wo irgendwie. Kaputter als, also nicht so kaputt wie in, keine Ahnung, in der Diktatur. Mhm. Aber halt so, da wird's das Grundkonzept Demokratie einfach bis ans Äußerste der Korruption ausgereizt.
Ja.
Und dann der Medieneinfluss in dem Land noch dazu. Mhm. Ja, das, der ganze Prozess ist einfach irgendwie kaputt.
Ja, ja, wobei ja eigentlich, ich würde ja das Argument aufmachen, dass Trumps Wahlsieg unter anderem auch bedeutet, dass er nicht so kaputt und nicht so korrupt ist, wie man dachte. Oder wie man sich, also ich formuliere es anders. Also ich will eigentlich zwei Punkte machen. Erstens, ich glaube, die Wahrnehmung, dass die sogenannte politische Klasse irgendwie nur das Ziel einer Selbsterhaltung und des Selbstzwecks verfolgt und dadurch irgendwie tun und lassen kann, was sie wollen, oder nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern ihr Handeln quasi immer vor allem ihren eigenen Interessen und ihren Geldgebern und ihren Stimmengebern irgendwie anpassen. Ich glaube, dass diese Meinung gibt's bei vielen Leuten. Und ich glaube, die gibt's auch im sogenannten linken Lager, ja, zu dem ich oder zum liberalen möchte gern intellektuellen Lager, zu dem ich jetzt irgendwie uns mal so dazu schmeiße. Und ich glaube, es gibt schon bei vielen Leuten, und ich gehöre da auch dazu, so eine romantische Vorstellung von einem Shootingstar-Politiker-Kandidaten, der tatsächlich vom Volk kommt, der tatsächlich außerhalb der üblichen Verdächtigen liegt, der tatsächlich irgendwie von uns bestimmt wird, der sich gegen alle sogenannten Verschwörungen in der politischen Klasse und in der Medien hinwegsetzen kann und so eine Grassroots-Bewegung dann quasi zum Gewinner wird. Ja, dieses Bedürfnis und diesen Wunsch, den gibt's, glaube ich, bei ganz vielen Leuten. Ich glaube, viele würden das ein bisschen relativieren und würden auch sagen, ja, Politik und so ist auch schwer und nicht so einfach und du brauchst den Berufspolitiker, der überhaupt in dieser Welt leben kann, weil so ein Normalo, irgendwie Stichwort, kleines Beispiel, hab ich ja viel verfolgt, irgendwie Piratenpartei in Berlin, da kommen normal Leute rein und stellen einfach fest, sie kommen da nicht klar und sie verpflanzen sich und sie machen Fehler wie normale Menschen und sie zerstreiten sich und sie sind nicht fähig, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und dieser Wunsch, ich glaube, das ist eine deprimierende Wahrheit, die dahinter steckt, warum so viele Leute sich darüber aufregen oder so vielen Leuten es nahe geht, ist, weil es quasi, quote unquote, die anderen, ja, die Bösen, ja, die Konservativen, die Rechten, die Republikaner, die am anderen Seite des politischen Spektrums sind, die haben das geschafft, das hinzukriegen. Und die haben es geschafft, genau mit diesen Argumenten, mit denen Trump angetreten ist, oder einer der großen Basis, wie er angetreten ist, ist ja gewesen, ich bin nicht einer von denen, ich finanziere mich selbst, ich zeig denen mal, wo es lang geht irgendwie, ich bin jemand, der erfolgreich ist und ich kann Projekte stemmen und ich kann da Wissen bringen, was kennen die alles schon, ja? Argumente, die in Deutschland von der Linken bezüglich auf den BER gefallen sind, so, ja? Warum müssen Politiker einen Flughafen planen? Lass doch da die Experten ran, ja? Und Trump hat sich so dargestellt und ist auch so angenommen worden und all diese Argumente, die, glaube ich, auch viele, die ich auch gut finden würde, haben auf einmal dem politischen Gegenspieler irgendwie dazu geholfen, so jemanden ins Amt zu legen. Und ich glaube, das ist schon mal so eine deprimierende Realität, ja. Was dazu kommt, ist, dass man ja auch davon ausgeht, als linker, liberale, sozial, gesellschaftliche Teilhabe vertretender Mensch, dass man auch so denkt, es gibt ganz viele Leute, denen es schlecht geht und denen es vor allem schlecht geht bezüglich wegen der kapitalistischen Welt und dem Neoliberalismus, die irgendwie nicht mehr so ganz mitmachen, die abgehängt sind.
Ja.
Und diese Leute hat man irgendwie lange gedacht, die hat man so, die stehen so hinter einem. Da muss man nun den richtigen hinstellen, da muss man nun einen Gysi hinstellen oder einen Obama oder was auch immer und dann klappt es. Und die haben sich jetzt irgendwie gegen uns in Anführungszeichen gestellt und haben den anderen gewählt. Mhm. Und ich bin auch gleich mit meinem Monolog fertig. Ist
alles gut.
Die MS Pro, Michael Seemann, eine schillernde Figur des Netzdiskurs in Deutschland, hat den Begriff nach der Wahl geformt in die globale Klasse. Mhm. Also Leute, die tendenziell liberal sind, tendenziell intellektuell sind, ein progressives Wertebild haben, irgendwie und so weiter und so fort, die stehen irgendwie im Gegensatz zu den Leuten, die Trump gewählt haben. Und irgendwie haben die auch das Narrativ in den Medien bestimmt, weil die einfach auch solche Leute auch in den Medien sitzen. Also diese Verschwörungstheorie, ja, das ist alles von den Bilderbergern gelenkt. Ich finde mittlerweile es relativ plausibel, dass ein einfacher Arbeiter, der einfach nicht verstehen kann, warum man einen Hype macht über genderneutrale Toiletten oder dass jetzt in der Zeitung Leser-Sternchen innen steht. Der versteht es nicht und das ist für ihn kein Problem gerade. Und dass für die wir diese Elite sind, die das kontrollieren und sich eigentlich da quasi diese Grassroots-Bewegung auch so ein bisschen gegen unser Wertesystem aufgestellt hat und gegen unsere Vormacht, die wir irgendwie die Medien bestimmen, das Kulturbild bestimmen, war es doch kein Problem, ich wohne heute in Berlin und morgen wohne ich in London und nächste Woche bin ich irgendwie da und ich bin irgendwie cool und ich, keine Ahnung was, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Realitätseinschlag festzustellen, nicht alle Leute denken so und vor allem nicht alle Leute, die, also das ist ein größeres Problem als irgendwie der sozialistische Arbeiterkampf. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar, voll.
So? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, der Gewinn von ihm oder dass er jetzt Präsident wird, auch was uns betrifft, weil wir haben jetzt davon geredet, dass Amerika uns beeinflusst und genauso wie es verrückte Texaner gibt oder Leute, die irgendwie, die gibt es bei uns auch.
Das ist ja.
Und
ja.
Die werden definitiv nicht mit der Linken und ihrem Versuch irgendwie, keine Ahnung was, ja, genderneutrale Toiletten auf allen Behörden zu erzwingen. Blödes Beispiel jetzt, wo jeder von uns sagen würde, ist doch cool, ist doch gut, ja. Die werden da nicht mitgehen, weil das eher abschrecken und die werden sich auch irgendwie gegen unsere Wünsche und Ziele irgendwie stellen wollen.
Das ist ja, das ist auch genau das, was ich eigentlich am schlimmsten finde, dass halt, und da haben auch schon viele Politiker sich zu geäußert und gesagt, dass man jetzt gucken muss, dass es nicht gleich zu so einem Trend ausbricht, auch in Europa. Und ich meine, der ist ja eigentlich schon hier längst losgegangen. Ja, du hast irgendwie Ungarn, wo schon längst irgendwie rechtspopulistische Kräfte an die Macht gekommen sind.
Jawohl.
mit ähnlichen
Exakt.
Ich will nicht sagen Parolen, was ist das bessere Wort? Aussagen einfach.
Ja.
Und du hast in Frankreich das leichte Aufbegehren schon längst. Und ich meine, du hast in Deutschland die fucking AfD und Pegida und whatever so. Also die Sache ist, dass das Potenzial hier ganz genauso schon längst gegeben ist.
Ja.
Ja. Und wir haben nächstes Jahr Bundeskanzlerwahl.
Yes, ja.
Und wenn da irgend so ein Pappenheimer vor der Tür steht, dann werden wir da auch noch mal mächtig Probleme bekommen. So, ja, ist einfach so.
Das glaube ich auch.
Und also Ungarn, klar, du hast in Österreich das Phänomen, dass sie seit einem Jahr versuchen, einen Bundespräsidenten zu wählen und die Rechtskonservativen 50-50 mit einem liberalen Kandidaten sind. Frankreich-Wahl müsste auch nächstes Jahr sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Le Pen Kanzlerin wird, was ist denn die französische?
Ministerpräsidentin.
Nee, Kanzlerin heißt es, glaube ich. Kanzlerett wird, ist nicht unwahrscheinlich. Wir haben den Brexit gehabt, wir haben irgendwie, also das ist real so. Das ist ein Struggle. Und die Frage, die sich jetzt viele Leute stellen, ist, wie machen wir das? Wie lösen wir das? Wie gehen wir jetzt damit um? Dave, hast du eine Idee?
Wie man mit so einem Kandidaten umgehen würde?
Nee, wie man mit der offensichtlichen rechtskonservativen plus rechtspopulistischen Bewegung umgeht, die ein Großteil ihrer Argumente auf Dinge setzt, die jeder in diesem Raum sofort
postfaktische als Argumente.
Postfaktische Argumente, die jeder in diesem Raum sofort als rassistisch, sexistisch oder asozial abhaken würde. Aber beim Großteil der Gesellschaft nicht so ankommen.
Es ist zu spät, direkt was zu tun.
Mhm.
Es ist zu spät, direkt was zu tun. Man muss in der Generation ersetzen, die nach uns kommt.
Du meinst, die sind schon alle verloren?
Ja.
Die erste Facebook-Generation ist eigentlich durch.
Ja.
Bildung.
Du
bist so ein Politiker, ne? Das sind so klassische, wenn sie bei Anne Will nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, dann sagen sie, wir müssen mehr in Bildung tun.
Aber ist das falsch?
Das ist nicht falsch. Das ist das Richtigste wahrscheinlich von allem. Viele sagen ja, dass man sich zu sehr darauf gestürzt hat, die anderen zu beschuldigen. Und dass das so ein in Amerika jetzt im Extremen so ein Kampf geworden ist, wie so ein Bürgerkrieg ohne Waffen, ja, so ein demokratisch legitimierter Bürgerkrieg, ja, wo einfach die einen Teil der Gesellschaft die andere Teil der Gesellschaft irgendwie scheiße findet. Und das hat eigentlich nichts mehr mit politischem Diskurs und demokratischem Diskurs zu tun. Das ist nicht mehr, wir wollen dahin, wie finden wir einen Kompromiss, wo, was können wir machen, bla bla bla. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch, und beide stehen auch in dem Punkt, wo sie sagen, der andere ist nicht nur, das ist eine falsche Einstellung, sondern der ist einfach ein Depp oder der ist gefährlich.
Ja.
Ja? Die sind alle Rassisten. Der hat gesagt, Mexikaner sind Rapist, deswegen sind die alle Rassisten, das sind Nazis. Mhm. Und die anderen sagen, du willst irgendwie, dass ein paar Leute Möglichkeit haben, bei dem Gesundheitssystem mitzumachen und eine Gesundheitsvorsorge zu haben. Du bist ein Kommunist.
Ja.
Ja? Du gehörst zu denen. Mhm. Ja? Du liest New York Times, du liest der Spiegel, du bist Teil der Lügenpresse, du bist Teil des politischen Establishments, du bist verbrannt, du bist noch nicht aufgewacht, mit dir brauche ich gar nicht reden. Und das Resultat von beiden ist auf beiden Seiten das gleiche, mit dem brauche ich nicht reden. Der ist verloren, der ist durch, aber es sind 50-50 verloren. So, ja. Das ist nicht so geil. Dann kann man nicht viel machen, außer irgendwie zwei Länder gründen vielleicht. Das wäre doch was.
Die Partei will die Mauer zurück?
Die Partei will die Mauer zurück. In Kalifornien gibt es angeblich eine, ich glaube, die ist nur halb ernst gemeint, eine halb ernste Bewegung zum Cali-Exit. Kalifornien tritt aus den Vereinigten Staaten aus.
Ja.
Da habe ich mich neulich mit einer Kommilitonin in der Uni unterhalten, stellt euch mal vor, wie geil wäre denn das, wenn jetzt Bundesstaaten in den USA anfangen würden, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen?
Das macht Texas ja schon seit dem Bürgerkrieg.
Ja, aber jetzt wahrscheinlich weniger, weil jetzt Trump am Schlüssel ist so.
Vielleicht. Aber ich glaube, das Konstrukt da drüben ist so angelegt, dass es nicht möglich ist.
Ja, denke ich auch nicht.
Fatal.
Es gab ja.
Das Fatalste kann doch nur sein, wenn wir irgendwie, wir bauen unseren Frieden und unser Ding, dass wir nicht jeden Tag eine Bombe auf den Kopf uns fällt.
Ja.
Die haben wir ganz geschickt nach dem Zweiten Weltkrieg so aufgebaut, indem wir uns alle so krass aneinander verketten, dass wir miteinander spielen müssen.
Ja.
Und wenn wir jetzt anfangen, uns Stück für Stück voneinander zu lösen wieder, dann dauert es nicht lange, dann von wegen nächste Generation, dann wird nächste Generation einfach der Meinung sein, okay, dann werfen wir halt mal eine Handgranate rüber nach Frankreich. Was soll denn passieren? Die fanden wir schon eh immer blöd.
Ja.
So, und davon hast du halt, ich habe irgendwie gehört, das ist natürlich sehr deprimierend gerade, ja, aber kann es vielleicht sein, dass diese 70 Jahre Frieden, die wir gerade in der westlichen Welt irgendwie uns gegenseitig geschaffen haben, dass das eigentlich nur quasi, dass es nicht die nächste Evolutionsstufe ist und die nächste ist dann quasi noch mehr davon, sondern dass es einfach nur so ein Ausschwingen des Pegels in irgendwie, wir sind gerade wieder ganz cool miteinander und jetzt schwingt der Pegel wieder zurück zu Normalität, wir schlagen uns gegenseitig die Fresse die ganze Zeit, weil das ist, was die Menschheit schon immer gemacht hat.
Ja.
Und ich glaube, solche Armageddon-Fantasien, die darf man sich ruhig mal vor Augen führen, dass das irgendwie nicht so selbstverständlich ist, wie wir denken.
Naja, die Sache ist halt, dass man ja als jetzt 20- bis 30-Jähriger, oder vielleicht auch schon ein bisschen älter.
Wow.
dass man ja da keinen anderen Input hat als diese eine minimale Seite des Pendels, was du gerade beschrieben hast, so, weißt du?
Aber wir müssen doch verstehen, dass das, also jeder kann davon verstehen, dass das eigentlich geil ist.
Ja, natürlich. Ne? Also was ist geil?
Dass dieser Pendel gerade in unsere Richtung ausschlägt und dass wir, wenn das ein Pendel ist, wir ihn so lange auf unserer Seite halten sollten wie möglich.
Ja, voll. Aber deswegen, die Sache ist ja, dass es halt trotzdem ein Pendel bleibt und die Rückschwingung passieren wird.
Wenn es bei der Metapher bleibt, wenn es ein Pendel ist.
Und das Ding bei dem Pendel ist auch, dass mit dem...
Es ist kein Pendel, das ist eine Metapher.
Doch, jetzt ist es ein Pendel, Johannes. Dass je weiter der technologische Fortschritt sich vorantreibt, desto krasser wird der Ausschlag des Pendels an der bösen Seite. Mhm. So.
Aha. Ja. Wahrscheinlich werden einfach diese Extrempunkte, also dieser Umschwenkpunkt des Pendels, generell immer weiter auseinandergehen. Aber auch die Zeit zwischen dem Zurückschwingen, das ist eine Frage, die mich interessiert. Denkt ihr, dass die Zeit zwischen dem Hin- und Herschwingen kürzer wird oder länger wird?
die wird länger und das Ding ist Star Trek, ne? Star Trek ist quasi die Friedensseite vom Pendel und zwar eine sehr lange Periode davon.
Aber jetzt nochmal, um den Gag zu zerstören.
Ja. Wow, das war ein bisschen zu krass gerade.
Weil Star Trek finde ich ganz spannend, das ist ja so dieses klassische Beispiel für eine Friedensutopie.
Ja.
Ja? Und ich ging lange davon aus, und dass es ganz so ganz klar ist, dass es da hingehen wird. Also wir werden irgendwann feststellen auf diesem Planeten Erde, dass das Klügste ist, dass wir einfach cool miteinander sind. Und dass es keinen Sinn macht, uns auf die Fresse zu hauen, vor allem nicht, wenn die Klingonen kommen, weil dann sollten wir irgendwie gechillt miteinander sein. Und wir sollten nicht erst auf die Idee kommen, miteinander zu chillen, wenn die Klingonen da sind. Wir sollten vielleicht im besten Fall schon vorher gechillt sein, weil die Klingonen, das sind alles Rapists.
Und damit schließt sich ein Kreis. Sind Klingone was, Paul?
Das war mir zu krass gerade. Also ich werde Star Trek nochmal angucken und es überprüfen, auf jeden Fall. Auch das mit den Rapists vor allen Dingen. Meine Frage habt ihr aber noch nicht beantwortet. Also doch, Dave hat gesagt, die Zeit wird länger. Ich glaube nicht, dass die Zeit länger wird. Also die Frage ist ja, ich bin halt kein Historiker, aber was stuft man als so ein heftiges Ereignis ein, also auf der bösen Seite?
Zweiter Weltkrieg.
Ja.
Erster und Zweiter Weltkrieg.
Und zwischen
innerhalb von 30 Jahren haben sich alle einfach ständig auf die Fresse gehauen.
Ist das Pendel da einmal umgeschwungen oder war es einfach nur, ist es an einem Extrempunkt geblieben und man hat zwischendurch den Bogen nicht bekommen?
Okay, um jetzt mal dieses Pendel-Metapher.
Lass es uns wie so eine Schwingungskurve von mir aus nennen.
Genau, ich wollte es nämlich gerade mal abändern. Weg von einem Pendel, das einfach.
Pendel ist doch eine Schwingung.
Sondern, also.
Ja, aber.
In der Hoffnung ist es quasi ein Graph, der nach oben rechts Richtung Frieden und Einheit geht, ja, Frieden und Wohlstand oder so, ja, und aber halt nicht linear steil immer nach oben geht, sondern halt so ein bisschen wie der Aktienkurs irgendwie hoch und runter, der tendenziell wie der Aktienkurs ewiges Wachstum doch besser wird, aber immer wieder einbricht.
Und okay.
Weißt du, was ich meine? Also wir brechen gerade wieder ein. Und die Frage ist vielleicht, wie tief brechen wir gerade ein? Ja, brechen wir so tief ein, dass es, sind wir jetzt gerade in der, um bei der Metapher zu bleiben, bei der Weltwirtschaftskrise oder sind wir gerade bei irgendwie einem kleinen Problem? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja. Wir werden stark einbrechen, aber es wird lange dauern.
Das ist deine Meinung?
Würde ich sagen, ist mein Bauchgefühl. Also der Einbruch ist tief, aber er wird sich lange hinziehen.
Das, ja.
Aber zählt man da jetzt nur so Kriege rein? Oder sind da auch sowas wie Naturkatastrophen drin?
Naja, wir reden jetzt vom gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ist halt also unsere Perspektive. Nur, so im Mittleren Osten ist die Schwingung schon eine ganze Weile sehr weit unten.
Das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Ja, also das Spannende ist ja auch, dass diese Utopie, die wir uns basteln, wo wir uns nicht auf die Fresse hauen, die stimmt ja nur für uns.
Ja.
Also für den Rest der Welt stimmt die ja nicht.
Ja.
Und die Fantasie und die auch Amerika eigentlich auch vertritt, das muss man, um das mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken, ja, in den letzten Jahren vertreten hat, ob sie es gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben, ob sie es gemacht haben wegen Öl oder nicht wegen Öl, aber offiziell war ihre Meinung immer, ja, wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Freiheit auf der Welt gibt.
Ja.
Wir müssen das Produkt Freiheit an alle verkaufen. Die müssen das alle machen. Die Frage, kann das überhaupt noch passieren, ja? Und um wieder konkret zu werden, Trump hat ja relativ klar gesagt, von wegen, er hat keine wenig konkrete Aussagen gemacht. Ja, er war jetzt nicht so wie so ein Politiker mit irgendwie 100-Punkte-Plan pro Parteiprogramm, Parteiprogrammspunkt. Ja, aber er hat schon so Dinge gesagt wie, er findet es scheiße, dass dass Amerika NATO-Mitglied ist und irgendwie einspringt, wenn irgendeiner ein Problem hat, aber die nicht dafür bezahlen. Er will, wenn du Amerikas Hilfe willst, musst du dafür bezahlen, was das Gegenteil von der NATO ist.
Ja.
Das NATO ist, wir sind cool miteinander und wenn es einem von uns schlecht geht, kommen die anderen, weil dann wird keinem von uns angefuckt. Ja? Wenn jetzt Russland morgen, wenn jetzt Trump sagt, was USA ist der stärkste, die stärkste Militärkraft in der NATO, die NATO wird nicht angefuckt, weil die USA drin ist, Ja, wegen ein paar deutschen Soldaten und ein paar französischen juckt es keinen. Und wenn Russland morgen sagt, gut, dann nehmen wir uns halt jetzt mal die ganze Ukraine, versucht's halt, ja, wir nehmen jetzt mal so ein ganzes Teil mit, kann dann der, und Amerika sagt, ja, dann, das ist uns egal, weil solange die Ukraine nicht bezahlt für unseren Support, müssen wir nichts machen. Also das hält ja dann so ein Putin dann eher weniger ab. Also worauf ich hinaus will ist, die Ansage von ihm, sich nicht mehr als Weltpolizei aufführen zu wollen, ist ja eigentlich auch super gefährlich für den Rest der Welt.
Klar.
So. Und das hat er ja relativ, ich habe jetzt irgendwie heute gelesen, dass der NATO-Chef schon gesagt hat, so irgendwie, Trump, wir müssen mal reden. Du musst uns jetzt mal sagen, ob du jetzt hinter uns stehst oder nicht. Und
das ist aber vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ob andere Nationen, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Russland, nur mit der NATO ficken wollen, um halt vielleicht so ein bisschen gegen die Vormachtstellung der USA vorzugehen. Wenn jetzt die USA sagt, aber so auch ganz ehrlich, eigentlich ist uns unsere Vormachtstellung bei euch egal, so wir machen jetzt unser eigenes Ding. Vielleicht hat Russland dann auch gar nicht mehr so einen großen Anlass dazu, mit der
NATO. Ja, gut, Russland ist ja, also so egomanisch man Russland gerne bezeichnen würde, ihr Ziel ist ja
nicht. Es geht jetzt nicht um Russland, es geht einfach um das Konzept dessen. Ich weiß, was du meinst. Klar ist diese Stellung der Weltpolizei möglicherweise nicht mehr da.
Ja.
Aber vielleicht ist auch so ein bisschen die Stellung des Weltpimps nicht mehr da. Und die kleinen Ticker müssen halt nicht, whatever, mir fällt keine mit auf ein.
Naja, müssen also halt man muss ja schon ehrlicherweise sagen, bevor jetzt alle unsere Millionen von Fans da draußen aushüllen und schreiben, was ist Amerika und so. Die Polizeieinsätze von Amerika, um bei der Metapher zu bleiben, sind halt auch extrem blutig und uncool gelaufen in den letzten 60 Jahren. Das heißt, ihre Polizeistrategie klappt auch nur so mittelmäßig.
Ja.
Für das einzelne Opfer, hätte ich noch fast gesagt, ja. Aber für die gesamte Menschheitsgeschichte würde ich schon das Argument machen, gerade Kalter Krieg, da fuckt sich keiner, hat sich keiner angefuckt, weil klar war, wenn einer einen anderen anfuckt, dann ist die Hölle los.
Ja.
Und wenn der große blaue Bruder beschließt, ich bin da raus jetzt, ich mache da jetzt nicht mehr mit, dann kann man sich schon auch wegen Kleinigkeiten anfucken. Ich weiß doch auch nicht.
Wir haben ja schon festgestellt, dass das scheiße ist, aber wahrscheinlich müssen wir halt dann doch erstmal ein bisschen abwarten, oder nicht?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir müssen auch uns nicht jahrelang jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube,
ich habe auf Memory Alpha nachgeguckt, das Star Trek Wiki.
Ja,
und da steht unter Klingonen, dass die eine sehr ehrenhafte Kriegerzivilisation sind.
Ja.
Und wenn man mit Steuerung F, mit der Suchfunktion nach Vergewaltigung guckt, dann kommt nichts.
Lügenpresse, ganz klar.
Okay.
Also, just saying. Mir fällt nichts anderes ein, außer, wie heißt die Seite?
Memory Alpha.
Memory Alpha Lügenpresse.
Ja, auf jeden Fall. Die werden bezahlt von der klingonischen Regierung.
Und von Trump.
Gesteuert, ganz klar.
Richtig.
Müssen wir uns nicht drüber streiten.
Huch.
So.
Star Trek.
Ist cooler als die echte Welt.
Mit was beschäftigen wir uns jetzt dann den Rest des Jahres?
Star Trek?
Damit könnten wir uns auf jeden Fall ein Jahr lang beschäftigen, wahrscheinlich. Ja.
Gibt es genug Material auf jeden Fall.
Hm. Hat er vorhin Star Trek geschaut? Ist einer Star Trek-Fan?
Ich hab's damals halt immer im Fernsehen
gesehen. Hier und da mal eine Folge gesehen.
Hier und da mal.
Ich fand die neuen Filme ganz unterhaltsam. Ich find's ein ganz cooles Universum mit dem generell.
Diesen neuesten Star Trek-Film.
Ja.
Hab ich angefangen.
Ja.
Und nach 10 Minuten ausgemacht.
Konntest du nicht.
Weil ich dachte, ist es schon immer so cheesy gewesen? Also cheesy nicht im Sinne von, nicht als Film, als Gesamtprodukt, sondern
ich,
so.
Ich weiß genau, was du meinst.
Nee. Dieser bescheuerte Humor da drin einfach. Das war doch nicht immer so, oder?
Nee, das war auch im ersten Film, war es schon angedeutet, aber noch nicht so krass. Und jetzt im zweiten war halt, ist halt richtig ne Popcorn-Kino einfach.
Weil ich habe halt die ganzen, also die Serien, da gibt's ja auch zwei Generationen, also ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich weiß, dass es mehrere Generationen gibt und so, ne? Und
also es gab die ganz alte Enterprise-Serie, Star Trek.
Ist da der Glatzkopf der Chef?
Nee, das ist The Next Generation, das ist die nächste Enterprise, das mit Picard mit dem Glatzkopf. Die ganz alte ist Kirk.
Ja.
So Kirk William Shatner und so.
Ja.
So mit, wo sie gegen so Plastikmonster auf irgendwelchen
Planeten. Dann gibt's halt nach The Next Generation, was halt Picard ist, Glatzkopf, gibt's halt Ableger, einmal Voyager und einmal Deep Space Nine.
Okay.
Und das sind aber, das ist halt gleiches Universum, aber komplett anderes.
Jedenfalls habe ich Picard, Captain Picard, immer als sehr ernste Figur in Erinnerung und überhaupt nicht so verspielt und witzig wie in diesem
Film. Das ist der Kirk in dem Film.
Dave. Die alte.
Du, die alte Generation. Die Essenz bleibt die gleiche.
Nee, es sind zwei unterschiedliche Figuren. Und man muss dazu sagen,
aber war ja der alte Captain Kirk auch schon so ein Spaßvogel?
Bisschen. Ja, also es war halt.
War ein Player auf jeden Fall.
Dadurch, dass es halt so eine ziemlich alte Serie ist, hat es halt schon irgendwie so ein Theatral, nicht theatralisch, aber halt so ein Theaterartigen.
Resk.
Theateresken Ansatz.
Theateresk.
Wo halt alles so ein bisschen, es war halt auch in den 60ern, also ist alles so ein bisschen bunt und so ein bisschen ausgeklippt irgendwie. Okay. Und The Next Generation waren halt so schon so der early 90s amerikanisches Drama so.
Okay.
Und man muss auch der Ehrlichkeit sagen, dass ja die neuen Filme sind ja nicht das gleiche, also nicht das gleiche Universum wie die alten Filme, weil die neuen Filme ja quasi, es sind ja ein Paralleluniversum, es ist ja ein paralleler Zeitstrang. Es gibt ja einen Moment im ersten Film, glaube ich, der, wo sie eine Situation, die in den alten Universum passiert ist, quasi anders lösen und dadurch quasi einen parallelen Zeitstrang aufgemacht haben, in dem die halt alle witzig sind.
Aha.
Das würde ich jetzt als J.J. Abrams Fanboy einfach sagen. Ich habe den neuesten Film nicht geschaut. Das ist witzig, dass ihr das, dass ihr das.
Er ist sehr klamaukig.
Dass ihr das jetzt so sagt, weil der ist ja auch so komplett untergegangen.
Schon.
Also der war so, es gibt übrigens auch einen Star Trek Trailer mit irgendwie Sabotage von NPC Boys und dann gab's den
der Einsatz von dem Song im Film ist großartig, das muss ich
und
sagen.
Und dann, also das ist alles, was ich mitbekomme, diese Trailer mit Sabotage und dann ein Tweet von
der ist tot.
Nee, der andere? Hey, Spoilers. Okay. Nicht die alten Darsteller. Simon Pegg?
Ah ja.
Wen spielt er? Scotty.
Mhm. Ja.
Ein Tweet von Scotty, der sagte, ja, jetzt legt euch mal nicht so auf, der neue Film ist ganz geil. Der ist überhaupt nicht so wie das Sabotage-Video. Hat er so wirklich gesagt, so, der Trailer ist irgendwie
Naja.
Und ich war ja dabei und dann habe ich von dem Film original nichts mehr gehört. Also so, weißt du, was ich meine? So, das war so, er ist weder gelobt worden, noch irgendwie heftigst zerrissen worden, aber es ist so ein bisschen irgendwie,
wenn du abends rumsitzt, irgendwie high bist, ein bisschen Unterhaltung brauchst, ist
sehr, sehr mal. Gut.
Hi.
Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Tut mir leid.
Wo wir beim Thema high sind, und ich würde das in den Bereich Good News, weil wir müssen uns um gute Nachrichten kümmern, verbuchen. Die neu gewählte rot-rot-grüne Regierung in Berlin hat jetzt so ein bisschen Koalitions.
Lol.
Und ich kann es jetzt auch nicht aussprechen. Kennt ihr das? Also ihr kennt es von mir.
Koalition?
Koalitionsgespräche geführt.
Kann ich kurz mal eine ignorante Zwischenfrage stellen?
Ja. Okay.
Wann
wurden die denn gewählt?
Wie verteilt sich die Koalition gerade zwischen den beiden?
Wie verteilt die sich?
Größenmäßig.
SPD, Linke und Grüne.
SPD, Linke und Grüne.
Rot, Rot, Grün. Grün.
Ach, Rot, Rot, Grün. Okay. Weiter.
Was dachtest du denn jetzt?
Ich dachte eigentlich, ich wollte Zahlen wissen.
Ich wollte Zahlen nicht auswendig. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der Fact-Checking macht und in der Zeit, wo wir
darüber diskutieren. Mein Gott, die SPD sind zwei Drittel, die Grünen sind ein Drittel, was auch immer. Sowas wollte ich hören.
Da gibt's keine Zahlen.
Das ist.
Das sind drei Dudes, einer von der SPD, einer von den Grünen. Einer von den
Verstehe jetzt.
Billy und alles Gelegung ist schon lange postfaktisch. Die haben einfach beschlossen, wir machen jetzt Rot-Rot-Grün. Wer hat Lust? Und wir Zahlen gibt's nicht. Es gibt einfach
jetzt. Postfaktische Demokratie.
Postfaktische Berliner Regierung.
Was sind das? Sitze im Senat oder was?
Ja, machen wir Berliner Senat, Rot-Rot-Grün oder so. Kugel mal. Die haben jetzt Koalitionsgespräche geführt und haben sich irgendwie gestritten und diskutiert und sind aber jetzt quasi mit den ersten Ergebnissen vors Volk getreten oder sind geleakt worden oder was auch immer. Und ein Projekt ist der Versuch, den ersten Schritt zur Legalisierung von Marihuana oder Cannabis zu gehen. Quote, ja, ich habe sogar eine Quote.
Ja? Hau mal raus.
O-Ton? Nee, O-Ton habe ich leider nicht. ich weiß nicht, wie Benedikt Lux klingt. Ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene sei geplant, sagte der grünen Politiker Benedikt Lux.
Brr. Mehr Infos gibt's nicht?
Mehr Infos habe ich nicht gesehen.
Okay, dann dauert das noch, wenn es überhaupt passiert, mindestens noch 3 Jahre, bis die ersten 10 Leute ausgewählt werden, die vielleicht mal irgendwie eine Knolle bekommen.
Und hier würde ich gerne im Zeichen dieser Armageddon-Wahl, hier würde ich gerne einschreiten als Politmagazin 1024.
Du Scheiße, da klammere ich mich bitte aus.
Diesen Zynismus, den der Dave gerade von sich gelassen hat, den spüren wir alle in uns.
Und den kannst du nicht gutheißen.
Und das kann nicht sein. Wir brauchen, ja, und jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, wir brauchen, ja, Themen und Projekte, die funktionieren, die positiv sind und hinter denen wir uns alle einreihen können. Und die Legalisierung von Cannabis in Berlin ist definitiv eins davon.
Dann setze
ich bin der festen Überzeugung, wenn du überlegst, ja, in fucking Trump-Wahl, ja, haben irgendwie haben 9 Staaten über die Legalisierung oder zumindest die Legalisierung für medizinische Zwecke von Cannabis abgestimmt und ich meine, alle haben das eingetütet. Ja? Es gibt jetzt 9 mehr Staaten in Amerika.
Gute Wortwahl.
Eingetütet. good catch.
Du hast deine Momente, Johannes.
Auch wenn ich davon nichts mitbekomme. Und das müssen wir jetzt antreiben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, ich gehe ab morgen auf die Straße.
Okay.
Und unterstütze dieses Projekt. Benedikt Lux, du bist mein Homie, wir machen das. Wir rocken da das.
Mal zusammen ein.
Wir ziehen das durch. In einem Jahr.
Wir ziehen das durch.
Sag mal.
Jetzt haben wir alle konservativen Hörer verloren.
Nee. Nee.
Du hast mein Projekt noch nicht gehört, aber erzähl weiter.
Konservative, entspannt euch mal ein bisschen. Das, freie Marktwirtschaft, ja, die können, da, was man da für eine Kohle machen kann. Ihr könnt Cannabis Monopole aufbauen. Ihr könntet heute das neue Coca-Cola für das neue Siemens für Cannabis-Technologie an den Start bringen.
Ja.
Das ist ein neuer Markt. Ihr könnt, was ihr Leute ausnutzen könnt, ja, was ihr könnt da Preise veranschlagen. Die Leute zahlen alles. Das ist geiler als Bier. Ja, so muss es sein.
In Berlin.
Ja.
Ich habe jetzt nachgeguckt, es gibt Zahlen.
Tatsächlich.
Von insgesamt 160 Sitzen im Abgeordnetenhaus gehen 27 an die Linke, 27 an die Grüne und 38 an die SPD.
Das
Rechnen überlasse ich dir.
Dave. Das ist solide. Die 25 AfD da, die nehme ich mal mit einem weinenden Auge wahr.
Doch, die Wahl ist einen Monat her. Wie kannst du das denn nicht mitbekommen haben? Das ist, also Dave.
Manchmal gibt es halt Zeiten im Leben, da kann man sich nur mit seinem eigenen Shit beschäftigen.
Dave, du scheinst ja anscheinend dann viele andere Dinge zu machen. Was hörst du gerade so?
Mic drop. Nice. Können wir direkt aufhören, das war zu gut.
Geil.
Ich bin jetzt unter die sehr aktiven Spotify-Benutzer gegangen.
What?
Das ist tatsächlich passiert, nachdem ich mich elitär zurückhielt. Über Jahre hinweg.
Nur bei Spotify gibt's ja nichts. Ich höre nur Bandcamp.
Das Bandcamp
ist mir schon fast zu Kommerz. Das sind Bands, die haben auch Musik aufgenommen. Ich höre nur Musik, die nicht mal aufgenommen ist. Das ist der Elite-Hipster aus Daves Mund, der spricht.
Das ist meine Seele, die da
spricht. Sobald mehr als eine Person den Song gehört hat, ist er schon nicht mehr cool. Wenn es überhaupt als Song definierbar ist, ist es schon nicht mehr cool.
Es dürfen nur Geräusche sein.
Genau.
Im Sommer lief mir tatsächlich eine Werbung über den Weg, wo drin stand, hey, wir sehen, du hast gar keinen Spotify-Account. Wir sind Spotify.
Hast du eine Mail bekommen, die so, hey Dave.
Mensch Dave.
Wir sehen, du hast gar keinen Spotify-Account.
Alle anderen haben es doch auch.
Warum oder beziehungsweise, du hast einen Spotify-Account, aber kein Premium. Wie wär's, wenn wir dir 3 Monate für 99 Cent geben? Und ich dachte, okay.
Das Angebot.
Okay. So, und dann worauf ich überhaupt gar nicht vorbereitet war, dass für meinen Use Case, wie ich und was ich für Musik höre, diese wöchentliche Empfehlungsplaylist, die dir da zusammengestellt wird, richtig nice ist. So zu 80% ist die richtig nice und von den 80% sind
aber Dave,
50% einfach Gold.
Dave, das ist wenn du ab großartig. Und zu mal 1024 den Podcast hören würdest, dann wüsstest du das schon längst.
Oh! Er hat recht. Darüber sprechen wir, glaube ich, seit einem halben Jahr jedes Mal. Also alle unsere Hörer haben jetzt aufgehört zuzuhören.
Weil sie das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass du die Scheiße findest, weil du absolut komische Musik
hörst. Weil ich dir das gesagt habe, während wir nicht aufgenommen haben. Das ist das Einzige, wo du mir mal zuhörst.
Okay. Was hast du gesagt?
Das wird so latent aggressiv hier, finde ich.
Was aggressiv?
Das ist nicht meine Schuld.
Stimmt. Mein Mix-Funktion von Spotify, von der sprichst du quasi.
Heißt das MyMix? Unglaublich. Bei mir ist aus irgendwelchen Gründen die deutsche Version installiert und da steht irgendwie Empfehlungen, was auch immer, oder deine wöchentliche Playlist oder was auch immer. Die fucking Playlist, die jeden Montag neu da ist, wo Stuff drin ist, den ich kennete oder nicht gehört habe.
Wo das Cover das Profilbild ist, was du bei Spotify benutzt.
Was weiß ich? Wie ist da links im Menü? Jetzt stell dich doch nicht so an. So viel gibt's da nicht an automatisch erstellten Playlists.
Dein Mix der Woche.
Ja,
heißt das Ding.
Der Mix der Woche.
Ja.
Vielen Dank, ja. Johannes.
Ich weiß. Okay, dein Mix feierst.
Ich setze mich übrigens als positives politisches Projekt innerhalb Berlin, setze ich mich dafür ein, um Hellersdorf und Arnsfeld eine Mauer zu bauen.
Wow.
Was mir in dieser Playlist einer
meine
der
Homies
ersten
in Hellersdorf. Ich bin mit euch.
Ja, vor allem, wo kommt das denn jetzt her?
Keine Ahnung. Eine dieser Sachen, die mir in der Playlist da unterkamen, ist Dorothy Ashby. Das ist ein Album, eine Compilation von, ich glaube, über 20 Songs. Das ist instrumentaler, loungiger, schon nach Songs strukturierter Jazz und die gute Frau spielt zu großen Teilen darauf die Harfe.
Wow.
Und das ist ganz großartig.
Okay.
Das ist sehr entspannt. Das ist Musik, um sie aktiv zu hören. Das ist Musik, um sie im Hintergrund zu hören, wenn man gerade irgendwas anderes macht. Das ist sehr großartig. Das war auf jeden Fall bisher einer der besten Dinger, die mir da
untergekommen sind. Hafen-Jazz.
Hafen-Jazz.
Nicht zu wechseln mit Hafen-Jazz.
Nee, Hafen-Jazz ist was anderes.
Oh. an unsere Zuhörer da draußen, ich will wissen, was Hafen-Jazz ist. Bitte schickt uns Hörbeispiele.
Auf jeden Fall. Oder schickt uns, kommentiert auf Facebook oder per E-Mail, was eure Beschreibung von Hafen-Jazz wäre.
Hafen-Jazz, finde ich geil.
Ist ziemlich cool alles. Ich bin jetzt leider nicht insofern vorbereitet, dass ich noch mehr spezifischen Namen habe. Doch. Nee, jetzt ist er wieder weg.
Krass.
Ich schicke dem Johannes nachträglich noch ein paar Links für die Shownotes und dann
Der Johannes wird diese Links ignorieren.
Das ist gut.
Cooler Move, Johannes.
So bin ich. Paul, es ist nur so.
Ich habe tatsächlich nur Musik mitgebracht, die nicht neu ist. Aber das heißt ja nicht, was hörst du an neuer Musik, sondern was hörst du gerade?
Exakt. Du hast es durchschaut.
Und in der letzten Folge mussten wir uns auf eine Sache beschränken, deswegen ist die Liste diesmal ein bisschen länger. Ich habe mich vor einer Weile durch 80er Jahre Hardcore-Punk aus den USA durchgehört, so ein bisschen.
Durchgehört.
Und da sind zwei Alben, die mir sehr positiv aufgefallen sind, die ich hier jetzt droppen möchte. Und zwar ist es zum einen Fugazi mit Repeater.
Fugazi.
Und die andere Band heißt Husker Du. Und das Album heißt Zen Arcade, glaube ich. Oh Gott, ich habe es vergessen, ich gucke schnell nach.
Zen Arcade wird es wahrscheinlich
sein. Ja, Zen Arcade,
das
genau.
Das ist so richtig true, ne?
Es ist so truer geht's fast nicht. Ich bin da nicht sehr bewandert, aber das sind zwei sehr solide Picks auf jeden Fall.
Ja, Fugazi und Husker Du sind so die, das ist schon so, also wenn du jetzt noch, da ist Black Flag Hot Topic Commerz dagegen.
Ja.
Die sind auch richtig real.
Wie auch immer, da sind mir beide positiv aufgefallen, die möchte ich hier nennen. Dann habe ich in letzter Zeit richtig oft das Mixtape Kids von Mac Miller gehört.
Ach was.
Ja, habe ich das auch wieder ein bisschen zu spät mitbekommen, aber ich finde es sehr, sehr gut. Das ist ein bunter Mix an Musik und ich glaube, es ist nicht sein erstes Mixtape, es ist schon ein etwas neueres, wenn ich das mich richtig erinnere. Und
2010.
Oh, 2010, das ist doch schon eine Weile her. Und Ja, Kids steht für Kicking Incredibly Dope Shit. Und das ist genau das, was da passiert. Kann ich durchaus empfehlen. Dann habe ich die Blankface LP von Schoolboy Q sehr, sehr oft gehört. Ist, als die rauskam, so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber inzwischen, nach mehrmaligem Hören, finde ich, dass es da unglaublich viele gute Titel drauf gibt. Und kann die mir immer wieder geben. Und das Mixtape Ich bin zwei Berliner von UFO 361 kann ich sehr empfehlen, wenn man Bock hat auf nicht so tiefsinnigen, aber gut produzierten deutschen Trap.
Ach was. Okay.
Von der Straße.
Ich finde den Titel sehr gut. Ich bin zwei Berliner, das ist...
Ja, ist halt das Folgeprodukt von Ich bin ein Berliner. Und weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, über die Kreativität von dem Namen kann man sich streiten, aber...
Meine Assoziation ist da halt diese Floskeln, die man rumwirft, wenn man irgendwo in einem Laden steht, in der Schlange und so. Und dann irgendwie hat man halt, keine Ahnung, zwei von da bestellt, also zwei von denen, zwei Bockwürste. Und dann sagt man, ich bin zwei Bockwürste.
Kann sein, dass es daher kommt, ich weiß nicht. Da musst du dann selber nochmal nachrecherchieren, wie tief
gründlich das ist. Andererseits nennt man Berliner in Berlin Pfannkuchen und... Ja. Dann fällt meine Analogie schon wieder zusammen. Ich hole mir mal einen Schluck Wasser.
Dieses Mixtape ist auf jeden Fall gerade in der ersten Hälfte unglaublich stark und hat, finde ich, eigentlich da nur Tracks, die für mich durchaus für eine Platte auch würdig gewesen wären. Also schade, dass das Ganze halt ein bisschen so nur als Mixtape durchgegangen ist. Obwohl ja inzwischen der Begriff Mixtape und Albumveröffentlichung in Deutschland auch so ein bisschen schwammiger wird.
Ja, neue Mucke kann man es auch einfach nennen.
Ganz genau.
Eine neue Scheibe. Eine neue Scheibe ist raus. Hast du schon eine neue Scheibe von X gehört? Man kann es auch so nennen, einfach.
Mhm. Das ist ganz furchtbar. Mhm.
Das ist ganz furchtbar. Das ist, Dave, das ist 80er Nostalgie abgekulte, was wir hier machen.
Das magst du nicht.
Ja, das zieht die Kids an da draußen. Die haben jetzt so. Alle, die dazugehört haben, da gesagt, oh hier, geil. Die haben so ein halb ironisch 80er Referenz gemacht.
Also bist du jetzt.
Ich bin voll am Start.
Ist die der Populismus jetzt der Integrität gewichen?
Exakt, exakt. Okay, okay. Nintendo 64, Nickelodeon und wisst ihr noch damals Familienduell? Bam.
Ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber ich bin auch fertig im Wesentlichen.
Cool. Also gut. An das Schoolboy Q-Album bin ich ja nicht wirklich rangekommen irgendwie.
Gib dir mal nochmal eine Chance, weil bei mir war es zum Anfang ganz genauso. Ich dachte erst so, naja, aber da sind ein paar Tracks drauf, die sind, finde ich, echt richtig
gut. Ich fand dann nachträglich, dass das Danny Brown-Album die bessere Version von dem Schoolboy Q-Album ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich weiß nicht, ob da ein Vergleich her muss.
Na, halt so diese experimentelle Ansicht.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist nicht nötig.
Also ich hatte den Eindruck, wow.
Also was ich damit sagen will, ich glaube nicht, dass Schoolboy Q den Anspruch hat, so experimentell zu sein, wie Danny Brown ist, ohne sich
zu verstecken. Der Anspruch wäre dann wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, weil was ich sagen wollte, war, dass er mir halt nicht weit genug gegangen ist, so irgendwie. Aber okay.
Verstehe ich auch, aber glaube ich auch nicht, dass er das unbedingt wollte und muss.
Macht Sinn. Mm. Und dann wollte ich,
zum Blankface, zur Blankface LP.
Bankface.
Zur Bankface LP, da musst du dir einfach mal ein Musikvideo von der Platte anschauen und dir angucken, wie
er das visuell interpretiert.
Wie School Cube.
What the hell? Also hattest du inzwischen einen Schlaganfall?
Schoolboy Q ausschaut, während er das rappt. Mit seinem Hut und seinem Party-Shirt und seinen fetten Hippie-Ketten. Das ist einfach ein geiler Typ, Punkt. Das ist einfach ein geiler Typ, wie der ausschaut
und rumläuft. Sag ich
wie. Darf ich jetzt?
Ja, Johannes, was hörst du gerade so?
Hey, langsam, Freunde.
Erzähl doch mal.
Also zuerst will ich irgendwie als, weil ich es höre, als
Krass bisher.
Shit. Childish Gambino hat einen neuen Track gedroppt. Me and Your Mama. Mit einem extrem gruseligen Albumcover, Songcover oder was auch immer. Und
ich glaube, es ist Albumcover. Ich bin jetzt
wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch bloß die Single, aber ist auch wurscht. Und es ist ein Track, der nicht so klingt wie ein Childish Gambino-Track. Ganz anders, irgendwie so ein bisschen verhackstückelt, irgendwie so drei Parts, am Anfang ist er so ein bisschen geklimpert, dann kommt er irgendwie in so ein, von jetzt auf nachher, in so ein Part, der eher so klingt wie das hysterische Finale eines super sexy Soul R&B-Songs, wo er nur noch irgendwie so in ins Mikrofon schreien singt. Ja, das ist ja so ein ekstatisches
ja.
Geiler Track, und der Track an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den sehr oft höre, aber er macht mir Bock auf das, was hoffentlich kommt, wenn das nur so ein Vorgeschmack war.
Auf jeden Fall. Ich hatte auch in Verbindung mit dem Cover halt so einen starken Maggot Brain, Funkadelic Maggot Brain Vibe, P-Funk Vibe. Mhm. Schon so die experimentelle R&B-Funk-Richtung von Anno dazumal hat sich da irgendwie für mich wiedergefunden. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, vor allem für ihn. Wo ich sein letztes Album halt nicht wirklich feiern konnte.
Mm. What?
War mir zu poppig. War mir zu poppig und zu
Hater.
Aber ich mag den Dude sehr. Halt Atlanta, seine Serie aus seiner Feder, beziehungsweise der Feder von ihm und Freunden. Mit ihm in der Hauptrolle. Das
auf jeden Fall.
Sehr, sehr schön anzuschauen.
10 Sterne.
10 Sterne.
Von 5.
Von 5.
Auf jeden Fall. Dann, ich halte mich kurz, ich empfehle nur noch eine Platte, und das ist auch was, was schon älter ist, auch was, was ich irgendwie schon seit längerem höre, aber jetzt immer wieder mal gehört habe, und ich empfehle die Platte eigentlich, also das ist eine Platte, die bei mir immer wieder aufgelegt wird, und ich empfehle sie vor allem wegen dem Albumcover. Das Album There is a Riot Going On, ja, auch der Titel, geil, von Sly and the Family Stone.
Ah ja.
Ist eine Platte, die, ich kann das gar nicht so ganz beschreiben, das ist halt so, ich weiß gar nicht von welchem Jahr die ist, 71. Ist eine, keine Ahnung, Rock R&B, Soul, irgendwas, Album, ja, von dieser psychedelischen Band Sly and the Family Stone. Viel Groove, viel Herz, aber auch viel komische Sachen dabei. Die kann man sich einmal mal so, vor allem wenn es dunkel ist, jetzt wo jetzt auch die dunkle Jahreszeit ist, einmal mal so abends irgendwie bei schimmerndem Licht zu meiner Bude, auch merkt ihr immer so ein bisschen indirektes Licht, und dann macht man die sich so ein bisschen sagen, an.
Merkt ihr?
Merkt ihr hier auch, ist so indirektes Licht hier eher so, nicht so frontal oben Halogenlampen, sondern so ein bisschen alles chillig.
Du redest aber schon noch mit unseren Hörern oder ich mit uns jetzt.
Mit euch also. Über meinen Raum, weil wir sind an.
Ich klar. Weiß, du hast es nicht gesagt, aber ich hatte kurz intellektuelles Licht verstanden.
Intellektuelles
Licht. Auch das.
Ein intellektuelles Licht. Sly and the Family Stone, There's a Riot Going On. Hast du das Albumcover schon drauf? Nee. Mach mal hier Google-Suche, dann weiß es ist am Start.
Ich habe übrigens noch, das möchte ich mal schnell loswerden. Ein Video gesehen von Shia LaBeouf, wie er bei Sway in the Morning freestylt. Ich hab's
mir angeschaut.
Alter Vater.
Macht das gut?
Der macht es richtig gut.
Ja?
Ja, Mann.
Nice.
Das musst du dir auf jeden Fall mal geben.
Okay. Sly and the Family Stone waren mir, ich kannte den Namen, aber die waren mir erst wirklich ein Begriff, nachdem ich eine Doku über die Geschichte des Funk geschaut habe. Die heißt One Nation Under a Groove. Die ist sehr, sehr gut.
Also das Albumcover haut mich jetzt nicht so um, oder was wolltest du damit sagen?
Das ist halt so ein bisschen
America.
Ja, die Hoffnung zurück. Die Flagge weht.
Hört ihr das?
Ich höre das auch, okay. Ja. Die Flagge weht und
Die Flagge.
Mein Gott, Johann, das ist nicht dein Tag heute.
Ach, Leute.
Das war 10-2-4. Heute mit Dave.
Und mit dem Geist in der Leitung.
Und mit Paul.
Ciao.
Adios. Wir haben uns vorgenommen, liked uns bei Facebook.
Ohne Witz.
Lasst einen Kommentar da, schreibt uns eine Mail, hallo at 1024.com, folgt uns bei Twitter.
Und auf.
Guten Tag. Nee, nicht guten Tag, at 1024.
Nee, .org.
.org. Ja, doch, ich hab gesagt, guten Tag, at 1024. Konntest du sagen, bitte schreibt nicht an guten Tag, at 1024.org.
Nee.
Ich weiß nicht, wo das landet.
Okay, du hast nicht .com gesagt, deswegen.
Nee, .org.
Und empfehlt uns Freunden.
Empfehlt uns Freunden, wenn ihr Apple-Jünger seid, geht zu iTunes und gebt unseren Podcast 5 Sterne.
Wow, jetzt gehen wir
merkt
kaputt.
Merkt ihr das? Sobald ich anfange, selbst für mich Werbung zu machen, zerbricht mein System hier. So schlecht ist es um mich gestimmt. Das war 1024. Adios. Sagt ihr nicht Adios? Oder ist es, ob
der. Ja, hau rein.
Ja, ciao, ciao, ciao.
Sag mal, was ist denn los mit euch? Tschüss, Digga.